Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zum Backspin Stammtisch powered by O2. Der Super Bowl steht vor der Tür und wir wollen heute mal über die Halftime Show reden. Das machen wir mit Rapper Jaleel und Labelmacher Debo. Und aus diesen beiden Perspektiven wollen wir mal darüber reden, welche Verbindung es zwischen Hip-Hop und Sport gibt und auch, wie wir uns denn so eine Halftime Show in Deutschland vorstellen können. Das alles jetzt im Backspin Stammtisch powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphrasen,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Schau.
Yannick, diese Woche vor diesem einen Termin da am Sonntag, Super Bowl, ist so für manche Leute die wichtigste Woche. Dir ist das vollkommen egal, oder?
Mir ist das absolut egal. Moin erstmal, Nico. Ja, ich habe natürlich auch schon mal Super Bowl geguckt, aber ich bin tatsächlich so ein bisschen dieser, wenn überhaupt, Event-Gucker mit ein paar Leuten zusammen das eine Spiel dann mal sehen, aber den letzten Super Bowl, den ich geguckt habe, das ist bestimmt auch schon, weiß ich, 5 Jahre her oder so.
Ich gucke das halt seit 100 Jahren und es hat aber durch Head of Music, NFL, Jay-Z dann irgendwann auch angefangen, so eine Hip-Hop-Note zu bekommen, und ich habe da mal genauer hingehört und hatte ja letztes Jahr das große Glück, dass ich in L.A. bei dem Mega-Super Bowl mit der Halftime-Show mit Dre,
crazy,
Snoop und so weiter dabei sein konnte. Und deshalb haben wir gedacht, oder habe ich mir vor allen Dingen gedacht, habe die Reaktion, diesmal habe ich quasi entschieden, Leute, es ist Super Bowl, alle haben mich angeguckt, was ist Super Bowl? Ich habe gesagt, wir müssen drüber reden, denn der ist am Sonntag und da ist wieder eine Halftime-Show, die auf jeden Fall Hip-Hop kuratiert ist. Und deshalb habe ich gesagt, müssen wir einen Stammtisch genau dazu machen. Und du hast zwei sehr coole Leute eingeladen, mit denen wir jetzt darüber fachsimpeln können, sicherlich aus musikalischer, vielleicht aber auch aus strategischer Sicht.
Genau, so sieht's aus. Ich habe zwei Gäste rangeholt, die mein gefährliches Halbwissen easy auffangen können und quasi Football und Hip-Hop miteinander verbinden. Zum einen haben wir Debo am Start. Schön, dass du da bist. Und ich glaube, ich habe es eben richtig gehört, ihr spielt zusammen Football Fantasy League, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe.
Ja, also ich spiele und Debo ist auch in der Liga.
Ja. Also erstmal schön, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank. Genau, und es war jetzt meine Rookie-Saison, ne? Und man macht es ja immer so, dass man am Anfang den Etablierten nicht so auf die Füße tritt. Da weiß ich schon, was ich gehört. Aber es wird sich natürlich nächste Saison ändern und werde ich auf jeden Fall die Backspin-Redaktion ordentlich blamieren, hoffe ich.
Ja, da ehrlicherweise hoffe ich auch drauf. Ich habe in meiner ersten Rookie-Fantasy League, habe ich die Liga gewonnen. Und seitdem kacke ich ab. Ich quasi einmal so und seitdem.
Hast du alleine gespielt die erste Runde?
Ja. Nee, das auf jeden Fall. Das war aber seitdem, das ist schon dramatisch. Aber wir haben ja noch ein paar Plätze frei. Vielleicht haben wir heute ja einen neuen Gast, der auch Bock hat auf Fantasy Football. Wie sieht's denn damit aus? Mal gucken, nächste Saison.
Mal gucken. Wir geben unser Bestes, dass du nächste Saison noch einen neuen Mitstreiter hast. Unser zweiter Gast heute, direkt aus Berlin, Jaleel. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall, am Start zu sein.
Und jetzt die wichtige Antwort auf meine Frage. Nächste Saison Fantasy Football League.
Ob ich dabei bin? Oh, ich weiß nicht, Nico. Ich will mich nicht committen, wenn ich nicht weiß, ob ich die Zeit dafür habe. Ich habe gerade so viele Sachen auf dem Tisch.
Aber weißt du, was das Gute bei mir ist? Ich quatsche ja Leute wie Debo trotzdem rein, die mir auch immer 5-mal gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob ich Zeit dafür habe. Komm mit rein, wir probieren es erstmal.
Das Geile ist, dass die noch extra meinetwegen den Draft, in so einer Liga werden ja auch die Spieler gedraftet, die haben die extra meinetwegen verlegt, weil ich zu dem Termin keine Zeit hatte, und zu dem Nachholtermin habe ich es dann auch nicht geschafft. Also richtig, sehr, sehr, sehr schöner Einstand von mir. Und habe ich mich erstmal richtig beliebt gemacht in der Liga.
Ja, würde ich für dich auch alles machen. Wir finden einen Weg, damit du
auch
machen kannst.
Das ist nicht. Ich gebe mir Mühe. Mein
Bester. Ist aber nicht ganz das Thema heute, aber so halb. Denn wir wollen natürlich, wir werden nicht über Football reden, glaube ich, sondern mehr über das Drumherum. Denn das muss man ehrlicherweise sagen, ist schon seit Dekaden das zweite große Highlight, wenn es um das Sportliche geht, dass das Musikalische daneben ja genauso einen Impact in der ganzen Welt hat. Und Jannik, damit dein Redeanteil zumindest auf die 5% heute kommt, erzähl doch mal, was wir uns überlegt haben.
Wollte ich gerade sagen, also erstmal schön, dass es hier immer noch das Hip-Hop-Format ist und nicht eins deiner unzähligen Football-Sportformate. Deswegen, klar, der Super Bowl ist der Aufhänger. Wir wollen heute über Hip-Hop und Sport im Allgemeinen vielleicht sprechen, am Beispiel vom Super Bowl. Mit Rihanna ist ja zum zweiten Mal in Folge jetzt wieder ein Hip-Hop-R&B-Künstlerin in der Halftime-Show am Start. Nachdem es ja letztes Jahr Dr. Dre, 50, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige waren. Und in den USA ist dieses ganze ja, Hip-Hop-Ding, sag ich mal, irgendwie so in der DNA, das ist so gelebt, auch halt, wie man es jetzt sieht, in diesen Halftime-Shows. Und hier in Deutschland ist das Ganze ja noch ein bisschen anders, wenn man sich da vielleicht so als kleines Beispiel so mal Helene Fischer im DFB-Pokalfinale anguckt, da wird das Ganze dann ja doch irgendwie sehr, sehr unterschiedlich aufgenommen. Wir wollen einfach mal drüber sprechen, woher kommt diese unterschiedliche Wahrnehmung? Was gibt es denn vielleicht doch für Parallelen? Was bräuchte es, damit sowas in Deutschland auch funktionieren könnte? Und ja, einfach mal ein bisschen gucken, wie passen diese beiden Welten, Hip-Hop und also Hip-Hop, Musik allgemein und Sport, Football im Speziellen, wie passt das so zusammen? Genau, das wollen wir alles in dieser Folge rausfinden. Also, wie passen Hip-Hop und der Super Bowl eigentlich zusammen?
Ich stell die Frage mal offen kurz
vielleicht in der Runde. Ja. Also, mein Gedanke ist gerade, beziehungsweise weil ihr es jetzt gerade so ausgesprochen habt, also findet ihr, dass Rihanna in den Kosmos Hip-Hop gehört? Weil, guck mal, ich sehe Rihanna eher, weil, wenn ich so an die vergangenen Halftime-Shows denke, es gab ja auch schon The Weeknd, Michael Jackson hat es vor zig Jahren gemacht und so weiter und so fort. Und Rihanna ist für mich auch eher ein Pop-Artist, insofern, dass sie quasi auch mit Hip-Hopern zusammengearbeitet hat, genau wie The Weeknd. Aber ich finde, sie ist eher in der Vein drin, als dass ich ihre Halftime-Show so richtig mit Dre und Snoop und so gleichsetzen würde, die ja wirklich Hip-Hop-Hip-Hop sind. Also ich finde so, entweder man sagt, alles geht in die eine Richtung oder alles geht in die andere Richtung, dann müsste man die anderen aber auch quasi zu dem Hip-Hop-Kosmos zuzählen, zum The Weeknd oder so, wo man sagt, der ist ja auch, schwimmt auch mehr in dem Kosmos drin als die ganzen anderen Leute wie Shakira oder weiß ich wer, J-Lo oder weiß ich wer, alles jetzt schon Halftime-Shows gemacht hat. Von daher weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen würde, die sind jetzt gerade die Zweiten oder wie man das anbindet kann. Was denkt ihr denn?
Also ich denke, dass es in Amerika sowieso ein bisschen einfacher ist, weil Hip-Hop schon viel länger als bei uns im Mainstream so verankert ist. Also gerade so Künstler, die jetzt, wo die eine Seite sagt, das ist gar kein Hip-Hop mehr, das ist Pop, und die andere Seite sagt, das ist aber noch kein Pop, das ist immer noch Hip-Hop, auch von der Attitüde her. Und ich glaube, diese Künstler, wie du schon gesagt hast, The Weeknd, Rihanna, Beyoncé und so, die sind gar nicht mehr in dieser Kategorie. Und das fällt natürlich dann leichter, wenn du dann beide Genres so bedienen kannst und sich kein Genre ausgeschlossen fühlt. Ich glaube, die Deutschen oder vielleicht die Europäer generell brauchen immer so eine Kategorisierung, und um dann hinterher auch irgendwie vernünftig darüber berichten zu können, weil ja viele Leute auch kein Teil der Kultur sind, und weil das in Amerika schon länger so ist, fällt es den Leuten auch leichter, fundiert und irgendwie mit dem richtigen Vokabular darüber zu berichten, wenn eine Rihanna auftritt oder The Weeknd, sodass halt eben auch eben die Leute aus dem Hip-Hop-Kosmos, genauso wie die Pop-Leute oder die vielleicht sich nur für den Sport interessieren, alle irgendwie vernünftig angesprochen werden, während das in Deutschland halt oft so ein cringer Medienmoment ist, wenn dann, stell dir vor, du würdest jetzt beim DFB-Pokal auftreten. Ich bin mir sehr sicher, dass du mit der Berichterstattung über dich große Probleme haben wirst, weil sich fast niemand irgendwie mit Hip-Hop auseinandersetzt, der über solche Sportereignisse berichtet. Und das ist in Amerika einfach besser. Und dadurch, glaube ich, fällt es leichter, irgendwie generell die Sachen miteinander zu vermischen.
Ich würde auch es ins Hip-Hop-Paket packen. Allein aufgrund des Bewusstseins darüber, dass da ganz schön viele Rap-Stars noch auf der Bühne stehen werden, bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher, ohne dass wir es jetzt wissen. Und das Totschlagwort Urban, das in den USA ja auf jeden Fall anders konnektiert ist, als es noch hier in Deutschland ist, ein größeres Feld an urbaner Musik umfasst, wo sie ja zweifelsohne dazugehört, auch mit den Wurzeln, wo sie herkommt, mit den Leuten, mit denen sie zusammengearbeitet hat, mit der Nähe musikalisch. Ich glaube, es ist dann aber an der Stelle auch vielleicht ein Tick zu spitz, finde ich, die Definition in die Richtung zu suchen. Ich bin dann nämlich voll bei Debo auch, dass das in der Außenwahrnehmung ja voll mit reinhaut, weil sie dann ja dann doch eher, ein bisschen plump formuliert, eine von uns ist, die so ein bisschen dann auch eher für eine gewisse Art und Weise steht, wie diese Show stattfinden wird. Und das ist nämlich so die Frage, die ich direkt anschließen wollte. Was erwartet ihr von einer Rihanna-Show in der Halbzeit eines Super Bowls, wenn Milliarden Menschen zugucken?
Also, Ich fände es natürlich irgendwie, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man Sportereignisse politisiert. Aber ich finde es natürlich schön, wenn irgendwie so bestimmte Messages, die das Miteinander, das Zusammenleben irgendwie vereinfachen, wenn die transportiert werden und dass Künstler wie Rihanna oder auch die vorherigen Künstler, die können ja so als Vorbilder da fungieren. Das finde ich schon wichtig, wenn sowas gemacht wird. Ich persönlich bin jetzt nicht so erpicht darauf, einfach nur eine gigantische Show zu sehen und Halligalli und so. Ich finde das eigentlich immer cooler, wenn ich zum einen sehe, das sind echte Musiker und die spielen live und die Band spielt live und trotzdem klingt alles richtig geil. Das finde ich ist so ein Aspekt, der mir Spaß macht und der mich begeistert. Und das andere ist halt, wenn ich so eine subtile Message dabei noch mitkriege und denke so, okay, das hat jetzt nicht nur Spaß gemacht, sondern es hat sogar ein bisschen Sinn gehabt, das anzugucken. Ansonsten finde ich es oft besser, wie es in Deutschland gemacht wird, dass halt quasi die Halbzeitshow genutzt werden kann, um auf Toilette zu gehen und sich mal kurz was zu essen zu holen. Und dann geht das eigentliche Ereignis weiter so. Ne?
Was sagst du, Rallye?
Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall eine sehr aufwendige Show sein wird. Ich meine, das ist so eine One-in-a-Million-Opportunity. Rihanna hat seit zig Jahren kein Album mehr gedroppt. Jetzt das letzte Mal so mit dem Black Panther Soundtrack das erste Mal seit Jahren wieder Musik released. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass sie die Gelegenheit nutzen wird, um definitiv so richtig auf die Kacke zu hauen, den Leuten einfach mal zu zeigen, so hey, ich bin immer noch am Start, ich bin hier, ich habe einen krassen Katalog bis jetzt. Und vielleicht sogar auch neue Musik anzuteasern oder zu sagen, hey, jetzt kommt was von mir. Und die Opportunity auch zu nutzen, um den Leuten zu zeigen, hey, jetzt habe ich wieder ein Werk am Start, jetzt habe ich ein Projekt am Start. Also vom Timing her wäre es eigentlich ideal. Und ich meine, sie ist jetzt auch, sie ist eine sehr, sehr große Künstlerin so. Und glaube ich, will sich auch irgendwann so in der Riege, in der Öffentlichkeit mit einer Beyoncé gleichstellen und den ganzen Leuten, die so, weißt du, so eine kleine Generation vor ihr waren. Deswegen glaube ich, dass sie dementsprechend auch ihre Show so aufziehen wird, dass es so mindestens das Level hat von der Beyoncé Halftime Show, dass man wirklich so pompös und so groß auftritt und so viel Action machen wird. Deswegen gehe ich davon aus, dass es definitiv das sein wird.
Ich sehe so viel Konfetti und Lichtstrobo und jeder hat so ein komisches Armband am Handgelenk und macht die ganze Zeit, muss die ganze Zeit so hin und her waven und so oder den Arm hoch und runter und dann oder dann die wahrscheinlich kriegen sie an den kleinen Umbrella Ella das wäre ja mal die Showsache, denn erstmal allgemein gesprochen, ne? Und jetzt können wir ein bisschen rumfiktieren, weil das finde ich ja das Schöne daran. Und das gehört für mich auch ein bisschen zu dem, wie viel Hip-Hop passt da rein? Oder generell, wenn du das hast, wie ziehst du dem Ganzen den Hoodie über quasi? Was braucht es denn, damit es eine geile Hip-Hop-Show ist? Also, oder damit es eine geile Show ist, also die, damit meine ich so sinnbildlich, dass es das ein bisschen durchbricht. Dass ich wäre von Taylor Swift oder von irgendeiner Country-Sängerin ausgegangen dieses Jahr, nachdem wir letztes Jahr Hip-Hop seinen Vater und seine Mutter da in L.A. hatten. Auf einmal ist mit Rihanna so der nächste Black Community Star und wie du schon sagst, Thibo, klares auch, dann stell ja auch ein klares Statement irgendwie drin. Vielen Dank, Jay-Z, offensichtlich, du machst da sehr gute Arbeit, dass auch dieses Jahr wieder das davon belegt ist, sodass sie nächstes Jahr wieder sagen können, ja, können wir wieder einen Rapper hinstellen, wir haben jetzt ja Popmusik gemacht. Was braucht es denn in euren Augen so als Show oder als Gesamtpaket Elemente, damit es auch eine krasse Botschaft hat? So formuliere ich es mal. Ich frage das immer sehr offen an euch, aber geht beide rein, bitte.
Ich glaube, primär ist das eine Ding, worauf sie natürlich achten werden, die Einschaltquoten, wie viele Leute werden gucken etc. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Faktor, dass die einfach sehen, dass es finanziell und auch von dem ganzen Aspekt drumherum einfach Aufmerksamkeit generiert, dass die Leute drüber reden. Ich glaube, das Wichtige ist einfach eine professionelle Show, dass einfach nichts schief geht, dass alles von A bis Z durchgeplant ist, dass da wirklich eine Show ist, wo keiner sagt, ey, die sind den Leuten da zu sehr vor die Füße getreten. Also was Debo vorhin auch angesprochen hat mit den politischen Statements und so, ist cool. Ich hoffe auch, dass da auf jeden Fall was kommt. Aber natürlich muss man da auch immer in dem Corporate America vorsichtig sein, weil wenn es zu extrem ist, dann ist in dem nächsten Jahr auf jeden Fall kein Rapper mehr dabei. Deswegen hoffe ich, dass es eine gesunde Mitte hat und vor allem muss Rihanna auch aufpassen, dass wenn sie zu viele Gäste reinholt und zu viele Hip-Hopper, dass sie sich selber nicht den Moment wegnimmt. Ne? Dass die Leute dann nur noch auf die Stars warten, wer kommt als nächstes, wer ist jetzt am Start und so, sondern sie muss da wirklich eine feine Linie fahren zwischen ihrer eigenen Show, wie groß mache ich mich selber, dass ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auf einem Level mit einer Beyoncé und so bin, aber wie kann ich auch einen Überraschungseffekt kreieren, dass die Leute sagen, boah, krass, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Aspekte, die dadurch denken müssen.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also die Gäste sind natürlich irgendwie wichtig, dass die zur richtigen Zeit mit dem richtigen Song irgendwie mit auf die Bühne kommen. Sie hat ja eine Menge Hits und dann, glaube ich, die werden auch im Fokus stehen. Und dann mal schauen, was sie als Neues noch bringt. Und wenn dann vielleicht noch ein interessantes Feature dabei ist, das reicht im Grunde genommen schon, wenn dann die Show gut durchkonzipiert ist. Das sieht ja im Fernsehen wahrscheinlich auch extrem anders aus als live vor Ort. Ich kann mir vorstellen, dass das live vor Ort ein ganz anderes Ereignis ist, was auch imposant ist, aber was sozusagen wahrscheinlich durch die Kamera-Angles, wenn sozusagen das aufgenommen wird, nochmal sehr viel detaillierter, so konzipiert wahrgenommen wird. Und ja, schauen wir mal.
Ich fände es auch viel krasser, wenn sie statt so einen Rapper auf die Bühne zu holen, mit dem man vielleicht rechnet, so wie jetzt ein Jay-Z oder sowas, wenn die einfach wirklich mal diese Riege von Beyoncé, J-Lo, weiß ich wer alles, einfach diese ganzen Frauen, die so, weißt du, auf dem hohen Niveau sind, die einfach mit auf die Bühne holt und irgendwas mit denen zusammen performt, das wäre halt ein krasser Move, weil ich glaube, damit würde im ersten Moment keiner rechnen und es wäre auf jeden Fall was, wo sie Aufmerksamkeit generieren könnte, dieses Female Empowerment Ding auch nochmal anstoßen könnte und so weiter. Ich glaube, das wäre definitiv ein Move, der in die Geschichtsbücher reingehen könnte, wenn sie wirklich alle Frauen aus ihrer jetzigen Generation holt und vielleicht auch neue und die vor ihr waren, die groß sind von Legenden, weiß ich nicht, die bis jetzt noch leben, vielleicht eine Janet Jackson oder so, bis zu neueren Künstlern, das wäre schon heftig.
Ja, das wäre krass.
Jetzt hätte ich Bock drauf, Yannick, da du ja dann der Chips auf dem Bauch Halbzeit-Halftime-Show-Gucker wärst, würde dich das triggern?
Voll. Absolut. Also ich meine, das wäre alles, was ihr gesagt habt, wären sehr nice Kombis. Ich habe nur gerade überlegt, ob es denn, dafür fehlt mir jetzt so das Football- oder auch Halftime-Show-Wissen. Ist es denn so Standard, dass die Leute sich so überraschungsmäßig noch irgendwie Gäste dazu holen? Oder ist einfach eigentlich so wie letztes Jahr schon klar, wenn mehrere auftreten, dann wissen es auch alle?
Von bis. Also ganz geheim halten wirst du es bis zum Ende nicht, aber es gibt immer schon mal Rumors, also, dass irgendwas Überraschendes passiert. Meistens ist es dann so einer mal so, wo dann eine Überraschung passiert oder es wird versehentlich mal Kleidungsstück entkleidet, was dann dazu führt, dass die Halftime-Show von da an in einer 3 Sekunden versetzt, also 3 Sekunden versetzt ausgestrahlt wird. Also so ein bisschen Überraschungsfelder haben die schon, glaube ich, noch. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, heute auch schwer, das zu klein zu halten. Und ich habe aber noch nichts über diese Show gehört bisher, außerhalb dessen, was, dass ich weiß, dass sie da drauf ist. Und dann bin ich aber voll bei euch. Also ich finde die Idee gerade mega. Scheiß mal auf die Rapper. Ich habe ja immer ein bisschen drauf gehofft, dass ich Jay-Z da vielleicht nochmal auf der Bühne sehe. Aber warum soll der sich da hinstellen? Wäre auch Bullshit. Dann lieber eine richtige Botschaft daraus machen. Vielleicht auch ohne, dass es eine Botschaft ist. So. Oder durch die ganze
Zeit. Ja, Jay-Z ist auch schwierig. Ich finde, Jay-Z ist auch schwierig, dadurch, dass der im Hintergrund so viel daran arbeitet. Nachher sagen die Leute halt, der nutzt die Plattform, um sich selber da so zu positionieren oder, weißt du, in den Vordergrund zu rücken. Weißt du, weil er kann sich jetzt nicht eine eigene Halftime-Show geben. Und als Gast könnte man es schon machen, aber ich weiß nicht, inwiefern die Leute dann ihm das vielleicht auch wieder kritisch auslegen würden von den Medien.
Ja. Achso, sorry. Ich dachte, du wolltest gerade noch einen hinterherlegen, Dibo. Wir haben ja die Ursprungsfrage so im Raum gehabt, wie das zusammenpasst. Habt ihr so das Gefühl, also bei Basketball ist es offenkundig, aber das ist diese so ein bisschen Vermählung zwischen American Football und Hip-Hop, die an so einigen Positionen ja stattfindet, dass das organisch ist? Also gehört das enger zusammen, so wie das bei Basketball seit Dekaden eigentlich schon gelernt ist? Oder ist das noch ein bisschen konstruiert zwischen diesen beiden Sportarten zum Beispiel?
Also ich finde, dass beim Football gibt es so zwei Gruppen von Typen, die da als Spieler partizipieren. Das ist einmal, wenn ich es jetzt ganz überzeichne, halt die Leute, die aus den Großstädten kommen, eben die, glaube ich, viel mit Hip-Hop in ihrer Jugend zu tun gehabt haben die auch über Social Media oft mit irgendwelchen Hip-Hopern interagieren. Und dann gibt es die andere größere Gruppe, das sei jetzt mal so salopp, sind so die Redneck-Dudes mit ihren langen Haaren, die dann natürlich irgendwie nicht so eine politische Einstellung haben, aber die so von der Optik her irgendwie auch gar nicht in dieses Hip-Hop Cluster so reinpassen. Und aber für die, die ich als erstes genannt habe, ist das, glaube ich, etwas, wo die mit aufgewachsen sind, ja auch junge Dudes, die da irgendwie in der NFL spielen, wenn die da mit 22, 23 ihre erste Saison spielen, dann sind die ja noch voll in so einem Alter, dass die schon die Karrieren von, was weiß ich, Dre oder so, haben die schon gar nicht mehr aktiv mitbekommen. Ne? Die haben ja, die wissen ja nur, okay, der hat früher mal Musik gemacht und die sind, also glaube ich, total mit Hip-Hop sozialisiert. Und deshalb passt das auch total. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich so deren Social-Media-Accounts verfolge, dass die sich auch darüber definieren, wie die von dieser Hip-Hop-Branche so auch wahrgenommen werden. Also tragen viele sehr viel Bling-Bling-Schmuck und soll ich sagen, spielen auch damit, dass die irgendwie bestimmte Songs hören und da ist schon eine große Vermischung. Zumindest bei den Spielern, denen ich jetzt auf Social Media folge.
Na, Janine? Will dich nicht immer mehr anstupsen.
Alles gut. Nee, ich bin auch der Meinung, definitiv, also ich glaube, dass das Hip-Hop und Football, weil Football ist ja auch ein Sportart, die viel in sozial schwachen Gegenden, gerade in Amerika und so viel praktiziert wird, genau wie Basketball. Bei Football ist es ein bisschen schwieriger, weil du da die Felder brauchst, die sind jetzt nicht so oft draußen, sondern das kommt dann eher durch ein Schulsystem oder ein Verein oder sowas, dass man dann diese Felder benutzen kann oder dass sie frei zugänglich sind. Bei Basketballfeldern hast du ja viel mehr Freiplätze etc., auf denen du dich frei bewegen kannst. Somit ist der Zugang zu der Sportart natürlich ein bisschen einfacher, aber prinzipiell, wenn du dir die NFL mal anschaust, also ich weiß jetzt nicht, wie viel prozentual schwarze oder Hispanic-Spieler aus sozial schwachen Gegenden in der Liga drin sind, aber ich glaube, das ist dann doch schon ein Großteil und das ist einfach, weil die mit der Sportart aufwachsen und zudem die Hip-Hop-Musik ja auch meist aus den Bereichen kommt. Somit hast du halt diesen Verknüpfungspunkt schon von klein auf, dass die Generation vorher, die Eltern zum Beispiel Hip-Hop-Musik gehört haben oder damit aufgewachsen sind, das an die Kinder weitergeben und dadurch dann Dr. Dre auch noch in deren Ära irgendwie präsent ist. Du hast die Kids, die jetzt primär mit der Musik aufwachsen, die jetzt in die Liga reinkommen, die jetzt zum Beispiel ihre Idole der Neuzeit haben, wie Migos oder Lil Baby oder sonst wen. Und somit merkst du das ja auch, dass die Spieler zum Beispiel auch immer bei den Super Bowls und auch bei den großen Spielen vor Ort sind, dass die von Spielern eingeladen werden, dass sie mit denen rumhängen. Das ist von Odell Beckham Jr. Zigtausend Fotos und Videos mit Drake und weiß ich, wem alles gibt, dass die Leute so eng verknüpft sind. Und ich glaube, das geht Hand in Hand. Ich weiß nicht, wie es publik ist. Ich glaube, da gibt es einfach immer noch viele Leute, die sich ein bisschen mehr sträuben, was die Business-Seite anbelangt, das so Hand in Hand gehen zu lassen, bis jetzt Jay-Z sich die letzten zwei Jahre eingeschaltet hat, gesagt hat, ich übernehme das jetzt, ich gehe jetzt mal in die Führungsriege rein. Und von daher hat es bis jetzt noch nicht so geklappt, wie beim Basketball, aber ich glaube, dass das definitiv auch nach und nach einfach mehr stattfinden wird. Ich glaube, bei Basketball ist es halt natürlicher gewesen, dass du viele, viele Rapper auch damals schon hattest, wie eine Master P oder so, die dann einfach auch mal kurz in der NBA gespielt haben, bei Charlotte Hornets oder weiß ich was, die dann einfach mal kurz gesagt haben, ey, ich bin Teil davon, ich habe Bock darauf und das so crossover-mäßig mehr repräsentiert haben. Mir fällt jetzt nicht wirklich ein Rapper ein, der mäßig in seinen Musikvideos oder generell einfach mal gesagt hat, ich werde jetzt mal kurz Footballspieler und zieh da mal mit durch, so geh in die Liga kurz in die NFL rein, mach da mal ein paar Testspiele und so weiter und so fort. Also das hat jetzt weniger stattgefunden, deswegen glaube ich, ist da die Brücke noch nicht so wirklich da.
Aber Snoop Dio Double G hat ja schon sein eigenes kleines Schul-Football-Team. Da gibt es eine Doku bei Netflix, ich habe vergessen, wie die heißt, aber da kannst du halt angucken. Plus, dass er gut, der ist bei allem und jedem mit dabei, aber auch jetzt beim Pro Bowl wieder rumgelaufen ist. Und ich habe das jetzt beim Super Bowl war ja jetzt schon ein paar Mal da, bei jedem eigentlich erlebt, dass schon das Who is Who der Rap-Szene sich in Stelldich eingibt. So in Miami gab es einen DJ
Khaled. Absolut, aber was so. Ich meine ist, es gibt keine aktiven Spieler, die jetzt jetzt sagen, ey, ich bin jetzt auch nebenbei mal Footballspieler. Du hast ja damals, wie gesagt, einen Master P gehabt. Du hast heute einen J. Cole, der so überschwappend sagt, ich zocke. Du hast, einen Drake, der gerne mit NBA-Stars sich misst und sagt, ich spiele mit denen zusammen Basketball. Du hast irgendwelche The Crew League, wo Basketball oder beziehungsweise Rapper zusammenkommen und Basketballspiele mit ihren Teams gegeneinander spielen und so weiter und so fort. Also das, da wird mehr vermarktet und gewirtschaftet in dem Bereich Basketball, dass das so verknüpft wird mit Hip-Hop. Und ich sehe es halt bei der NFL oder beim Football noch nicht so wirklich. Vielleicht auch einfach, weil es ein härterer Kontaktsport ist und vielleicht die Rapper auch sagen, ey, ich will mich dem gar nicht aussetzen, dass ich da mal kurz getackelt werde von einem richtigen Footballspieler und vielleicht dann das Risiko habe, dass ich die nächsten 3 Monate keine Musik mehr machen kann. Und von daher, glaube ich, ist das so der Faktor, was die Leute dann immer so ein bisschen zurückhält.
Flag Football wäre auf jeden Fall die Brücke. Aber mal allgemein noch kurz eine Frage dazu. Findet ihr Halftime-Show cool?
Also ich finde es jetzt im Rahmen des Super Bowls schon super cool. Da finde ich die ganze Inszenierung, also den Pregame, die Pregame-Shows und was dann alles berichtet wird. Ich habe auch einen League Pass. Ich gucke das dann halt im amerikanischen Fernsehen. Dann ist es nochmal eine Ecke verstärkt. Dann hast du halt die Super Bowl-Werbung, die, dass es sogar Spaß macht, die Werbespots von den ganzen großen Firmen sich anzugucken, weil die halt super kreativ sind, weil die natürlich auch hoffen, dass danach irgendwie die Werbung viral geteilt wird. Und in diesem ganzen Kontext finde ich die Halftime-Show auch ziemlich nice. Aber prinzipiell brauche ich sowas nicht, um den Sportmoment jetzt zu genießen. Also irgendwie ist der Super Bowl hat da so eine Ausnahmestellung. Also beim DFB-Pokal fand ich es albern, dass das gemacht wurde. Und ich finde es auch manchmal anstrengend, wenn beim Basketball irgendwie so auf Krampf was inszeniert wird. Ich finde das eigentlich ganz angenehm, wenn du als Zuschauer mal zwischendurch die Chance hast, so 10 Minuten mal alles ein bisschen sacken zu lassen, in dich zu gehen und keine Ahnung, halt wie gesagt, als Fernsehzuschauer auf Toilette zu gehen oder auch im Stadion und dir was zu essen zu holen und nicht die ganze Zeit immer permanent vollgeballert wirst. So.
Voll, ich finde den Gedanken mit der Inszenierung auch geil, weil du halt ein Publikum hinzuholst, was teilweise gar nicht zuvor so wirklich am Start war oder vielleicht auch gar nicht das Interesse an dem Super Bowl hat, sondern du dann einfach Leute holst, die vielleicht das Interesse an der Halftime-Show haben und durch die Halftime-Show und durch die Begeisterung vielleicht dann auch so einen Zugang zum Football finden. Also ich finde, die Idee dahinter, das Marketing ist schon Genius auf jeden Fall. Ich muss sagen, es gab so einige Jahre, wo so viele Künstler aufgetreten sind, die mich gar nicht interessiert haben oder auch ich gar nicht so sehr into Football war. Das Einzige, was mich manchmal interessiert hatte, waren die Filmtrailer, die gedroppt sind, weil der Super Bowl wurde oft genutzt, um so zu gucken, was kündigen wir für das Jahr an, welche großen Spots haben wir, welche großen Filme kommen für das Jahr. Und ich glaube, so das war auch so ein wichtiger Faktor für mich so in der Vergangenheit damals, wo ich dann eher darauf geachtet habe und geguckt habe, okay, geil, welcher Film wird jetzt gedroppt zum Super Bowl, was kommt dieses Jahr, welcher Trailer wird das erste Mal gezeigt und so. Und da gab es ja auch schon geile Sachen, die dann manchmal da so mäßig primär beim Super Bowl dann gedroppt sind. Und ich glaube von dem Aspekt her, dass sie wirklich dann vom Marketing und so und von allem drumherum, was die alles in der Halftime-Show machen, das ist schon heftig. Also da muss man schon sagen, da sind die allen anderen Sportarten weit voraus. Also wie Diebo gesagt hat, beim DFB-Pokal, ja, braucht man gar nicht drüber reden. Selbst in der NBA teilt, wenn du da manchmal die Shows siehst von den Leuten und was da gemacht wird, muss man auch fairerweise sagen, es ist Indoor, da kannst du jetzt nicht so ein Pyrofeuerwerk losschießen, ne? Das geht jetzt nicht. Aber selbst da sind die meisten Shows halt auch einfach nicht so spektakulär und die Zeit ist halt auch viel kürzer. Ne? Die Breaks beim Basketballspielen sind halt viel kürzer, aber es ist halt schade, dass da auch noch nicht so wirklich überlegt wurde, dass man das Ganze auch auf ein geiles Level bringen kann, um die Leute zu unterhalten und die Leute so ein bisschen auch nochmal so mehr abzuholen.
Aber du hast halt beim Basketball natürlich immer eine Serie. Ne? Du hast nicht dieses eine Spiel. Das macht es halt natürlich auch so super einzigartig, dass Football sich noch nicht dazu hat hinreißen lassen, zum Glück so Serien von den Teams spielen zu lassen, sondern dass es halt wirklich dieses eine Spiel ist. Dadurch ist es halt dieser fokussierte Moment. Und ja, aber du hast recht. Also das ist natürlich ein super, super Gedanke, dass über die Halftime-Show ganz viele Leute sich anfangen für den Sport zu interessieren, weil die dann vielleicht einfach die zweite Hälfte noch dranbleiben, nachdem sie es geguckt haben. Unter dem Aspekt habe ich es noch gar nicht gesehen. Das macht natürlich super Sinn, ja.
Das ist ja so ein bisschen eigentlich mein Fall. Also ich bin ja der typische ab und zu Football-Gucker irgendwie und für mich ist absolut das Drumherum plus Halftime-Show halt das, was am interessantesten an dieser ganzen Veranstaltung ist. Und mir ist es auch schon passiert, wenn ich dann irgendwie vor Jahren halt mal mit ein paar Leuten Super Bowl geguckt habe, so die erste Halbzeit war mehr oder weniger uninteressant für mich, dann kam die Halftime-Show so, dann war man auf einmal wieder so da, das Event, das eigentliche Event irgendwie für mich hat stattgefunden und dann in die zweite Halbzeit bist du ganz anders reingegangen, weil du halt diesen Hallo-Wach-Effekt in der Mitte halt hattest. Also das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, dass das für viele andere Leute genauso ist.
Ja.
Abroad auf jeden Fall, in den USA ist das vielleicht auch so die Pipi-Pause und trotzdem sind diese Commercials ja die teuersten auf der Welt. Der Impact, sei es Filme und oder auch Produkte, also ich kann mich da noch auch daran erinnern, dass das ist mal auch, da war es die Halftime-Show selber und Eminem trägt Justin Timberlake trägt den Dreier Jordan, der zeitgleich bei Nike zum Start der App in der App zur Verfügung stand und bis ich dann kapiert hatte, dass er in der App war, war schon wieder ausverkauft. Also da gibt es auf jeden Fall geile Effekte. Sowas werden wir in Deutschland nicht haben bei einem DFB-Pokalfinale, so wie das schon mal klar. Trotzdem möchte ich diese Brücke mal nach Deutschland schlagen, weil wir ja doch in einem Land sind, in dem Hip-Hop immer mehr auch in Regionen kommt und das immer mit Jahren Abstand zu dem, was in den USA und aber auch in zum Beispiel in Frankreich los ist und auch immer mehr Macht bekommt. Habt ihr das Gefühl, dass man in Deutschland eine Halftime-Show bei einem Großsport-Event Hip-Hop-lastig bauen kann, dass sie funktioniert?
Definitiv. Man könnte das definitiv machen. Die Frage ist halt einfach nur, inwiefern wollen diese Instanzen das zulassen? Ich glaube, das Problem in Deutschland, guck mal, also ich sag mal so, wenn wir jetzt einen amerikanischen Künstler herholen würden oder einen französischen, wo ein Großteil der Leute vieles der Lyrics nicht verstehen oder nicht so nachvollziehen, dann sind die Leute, glaube ich, ein bisschen lockerer. Ja, wenn du jetzt 50 Cent auf die Bühne stellst in Deutschland, dann sind die Leute entspannter, also auch aus den höheren Instanzen und sagen halt, ah cool, das ist unterhaltsam. Wenn du jetzt aber einen deutschen Rapper dahin stellst, der exakt die gleichen Aussagen hat, exakt die gleichen Lyrics, dann ist es auf einmal kritisch, weil man es versteht, weil es ja Kinder sehen könnten, weil die Leute, die mit Hip-Hop gar nichts zu tun haben, empört sind etc. Und somit ist dann halt die Frage, wie sehr will sich ein Künstler einschränken lassen in seiner kreativen Freiheit, um bei einem DFB-Pokal aufzutreten und seine Musik da zu performen und wie sehr sind die Instanzen da offen genug, um zu sagen, hey, wir lassen diese Halftime-Show zu. Aber prinzipiell glaube ich, wenn sie es machen würden und sagen würden, hey, wir hätten Bock drauf, wir machen das jetzt einfach und wir lassen dem da einfach den Freiraum und wir lassen den Künstler funktionieren, dass das extrem funktionieren würde. Und wir sehen es ja immer wieder, ja. Also egal, wo Hip-Hop fußfest, sei es jetzt in der TV-Landschaft oder sei es im Kino oder sei es generell einfach außerhalb von diesem Standard 0815 Hip-Hop-Kosmos, in dem wir drin sind, selbst Werbung oder weiß ich was, sobald das einmal Anklang findet, beziehungsweise die Leute sagen, wir machen das, funktioniert es. Und du hast auf einmal eine ganz andere Bubble von Leuten, die zuschauen, die interessiert sind. Du hast in den Zahlen, siehst du es, dass auf einmal ein ganz anderer Erfolg da ist. Ja, und das finde ich halt schade, dass es immer noch so ausgegrenzt wird und immer noch so getan wird, als ob wir so mäßig keine Daseinsberechtigung haben. Wobei man anhand der Zahlen sieht, dass sobald Leute was machen, die halt mit dem Background kommen, Hip-Hop in Serien reinstecken oder sonstiges, die dann irgendwelche Erfolgsquoten haben, die vorher nie da waren, dass eigentlich das schon längst überflüssig ist, dass die Leute sagen müssen, ey, wisst ihr was, wir geben eurer Welt und dieser Gesellschaft, aus der ihr kommt oder den Kosmos, den ihr repräsentiert, wir geben euch mehr Plattform, wir geben euch mehr Möglichkeiten, euch Gehör zu verschaffen, weil das ist ja auch die Realität, in der wir teils aufgewachsen sind oder die Sachen, die wir erlebt haben. Und das kannst du halt nicht einfach wegradieren und sagen, sowas existiert in Deutschland nicht oder sowas hat in Deutschland keine Daseinsberechtigung.
Dibo, ich will noch eine Frage, vor allen Dingen, ich möchte mal aus deiner Sicht, mal aus der Musikindustrie-Sicht und den Erfahrungen und Werten, die du ja auch selber vertrittst und die du gesammelt hast, plus das, was du im Markt siehst, arme Antwort drauf haben, aber vielleicht gleich dran gepackt, wie das dann aussehen müsste, wenn man doch vielleicht es bauen will.
Ja, also es gibt einen Also ich bin jetzt kein Experte für Amerika, aber es gibt in Deutschland und ich glaube, das ist generell in Europa so. Ich mache mal ein Beispiel fest. In Amerika zahlst du bei einem Regular Season Game, Football oder so, zahlen die Leute ohne Probleme $250, gehen ins Stadion und sagen, die Musik spielt in der Mitte des Spielfeldes, das ist das, worum es geht. Und ich habe sozusagen als Fan dafür zu sorgen, dass das, was in der Mitte stattfindet, so gut wie möglich stattfindet. In Deutschland zahlen die Leute für ein random Fußballspiel 12,50 Euro für eine Stehkarte und sagen, es geht hier um mich. Also die Spieler müssen meinetwegen gut spielen und die, wenn da jetzt eine Halbzeitshow ist, dann würden die halt auch nicht sagen, geil, dass da Helene Fischer auftritt oder Jalil oder wer auch immer, ich supporte die, weil das ist sozusagen, es ist krass, dass ich bei dem Moment dabei bin, sondern die sagen, Moment mal, was will denn Helene Fischer hier oder was will denn Jalil hier? Die sollen erstmal sozusagen mir zeigen, dass ich es wert oder dass sie es wert sind, dass ich denen irgendwie zujuble oder so. Und wenn du so eine Show machst, dann müsstest du meiner Meinung nach irgendwie versuchen, Leute dorthin zu bringen, die müssen nicht die bekanntesten sein, die müssen nicht die coolsten sein, sondern die müssen Songs liefern können, bei denen das Publikum das Gefühl hat, die können mitmachen, die können mitklatschen, die können mitsingen, die kennen diese Textstellen. Und dann, glaube ich, hättest du für die ersten 2-3 Halbzeitshows so die Möglichkeit, dass das akzeptiert wird, weil die Leute nicht das Gefühl haben, die werden da irgendwie, das ist ein Promomoment oder das nervt die, sondern die werden entertained und die können sozusagen Teil eines Events sein. Und dann, wenn das vielleicht nach einer gewissen Zeit gelernt ist, dann kann man anfangen, so ein bisschen denen auch Dinge zu zeigen, was jetzt stattdessen noch cool ist. Wäre jetzt so meine Strategie, das zu machen, habe ich mich auch oft im Bekanntenkreis schon drüber unterhalten. Und ich denke, dass, wie gesagt, das größte Problem in Anführungszeichen für die Vermarktung ist, dass halt in Deutschland speziell, ich glaube, das Ganze in ganz Europa so, dass die Leute sagen, also ich bin als Gast einer Show der Mittelpunkt der Show und nicht das, was auf der Bühne stattfindet.
Wenn ich da auch nochmal reingrätschen darf, also ich finde, du hast voll recht in der Hinsicht, weil das Ding ist halt auch noch, was man auch sehen muss, das hat auch im Allgemeinen mit Deutschland an sich zu tun und wie Hip-Hop hier in der Öffentlichkeit repräsentiert, wahrgenommen wird und vor allem auch, welche Plattform wir haben. Weil, guck mal, zum Beispiel, wenn wir jetzt den Super Bowl nehmen, nicht jeder beim Super Bowl wird Rihanna hören, aber ein Großteil der Zuschauer wird ihre Lieder kennen und wird mitsingen, wird es feiern, wird jubeln. Wenn du das bei Rap machst und wenn ich jetzt mal an ein Fußballstadion denke, dann wird bestimmt 60-70% wird den Rapper, der dann da steht, nicht kennen, wird sich gar nicht so fühlen, als ob der da irgendwie das Gefühl hat, okay, ich müsste mir jetzt die Musik anhören. Und vor allem der Unterschied ist, er kennt sie auch nicht aus dem Radio. Also das heißt, wir als Rapper, wir laufen ja auch wenig im Radio, unsere Musik läuft wenig im Radio. Und wenn, dann ist das sehr selektiv. Die nehmen sich eine Bubble von Künstlern, wo die sagen, die stecken wir jetzt ins Radio und deren Musik ist radiofreundlich. Und ich glaube, da fängt der Faktor auch schon wieder an. So dadurch, dass wir diese breite Möglichkeit nicht haben, dass unsere Musik so krass verbreitet wird, wie jetzt zum Beispiel die Rihanna-Single in Amerika, die dann auf jeglichen Radiosendern läuft, wo jeder irgendwie das Gefühl hat, ich habe den Song schon mal gehört, fällt der Faktor auch schon wieder weg. Und selbst der größte Hip-Hop-Song hier, weißt du, wenn der jetzt nicht so kommerziell so in der Hinsicht akzeptiert ist, ja, und der kann noch so groß sein, dann wird der halt da nicht stattfinden. Und das ist das Problem, was wir hier auch haben, dass immer wieder so ausgegrenzt wird, wenn es nicht so nach den Leuten geht.
Ich kann ja mal ein bisschen Name-Dropping machen, weil ich mir schon oft Gedanken darüber gemacht habe und auch mit Leuten darüber gesprochen habe. Nehmen wir das Musterbeispiel von Helene Fischer, DFB-Pokal Halftime-Show, das komplett verpfiffen wurde. Mein Bauchgefühl sagt mir auch, irgendwie mit Rap kriegt man es cooler hin. Aber dann ist die Frage, was und wo hat man die Schnittmengen, die alle Probleme, auch die wir schon angesprochen haben, plus die nun ganz gesellschaftlich und die fehlende komplette Verwurzelung dieses Themas in der deutschen Gesellschaft so abdecken. Sido also Halftime-Show, funktioniert das?
Du könntest zum Beispiel, was mir jetzt als erstes
einfällt, achso, dann mach erstmal, genau.
Du könntest die Atzen, ne, ja. Das geht ab. Das ist zum Beispiel ein Song, der auch regelmäßig bei Sportveranstaltungen läuft und der jetzt, sag ich mal, so eine Schnittmenge aus Hip-Hop-Kredibilität hätte, der aber wie ein Schlager funktioniert. Ja, das ist einfach nur die Hookline, die relevant ist für den Song. Und so, wenn du solche Songs findest, ich glaube tatsächlich, dass auch echt erstaunlich viele Chabos wissen, wer der Babo ist. glaube ich, zumindest die Hookline mitgehen würden. Vielleicht ein Großteil der Stadionbesucher auf ironisch, aber wenn du, es ist ja ein Unterschied, ob du so ein Medley machst, wo halt quasi die ganzen etablierten Hooklines dabei sind, oder ob Haftbefehl da eine Viertelstunde auf der Bühne ist. Ich glaube, das Viertelstunde kann halt keiner von den Stadionbesuchern ertragen, aber jeder lässt sich, glaube ich, dazu hinreißen, so die Hooklines, die er gut findet, so mitzugehen. Und vielleicht kann man das lösen, indem man vielleicht beim ersten Mal eine DJ-Show macht, wo man halt einfach sagt, okay, es werden jetzt die Songs einfach gepumpt und vielleicht hat man ein, zwei Highlights mit Leuten, die dann ihre Parts live performen, ähnlich wie jetzt bei den Grammys oder so. Da sind ja auch so ein paar Highlights. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber das ist ja so für Hip-Hop quasi so ein Medley gelaufen mit ein paar Highlight-Verses von den Protagonisten. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man so die Leute so langsam an sowas heranführt. Kann man auch für andere Musikrichtungen machen.
So Böhmermann-mäßig History of Deutschrap. Aber so eine einzelne...
Aber das ist schon wieder zu... Das ist schon wieder zu, der Kontext ist zu ironisch. Man muss es schon ernst machen. Man muss es schon ernst machen. Man muss sozusagen trotzdem aber auf die Bedürfnisse der Zuschauer Rücksicht nehmen. So.
Sido? Funktioniert sowas? Ist doch eigentlich
gesellschaftlich. Ich glaube, Sido könnte definitiv funktionieren. Ja, also guck mal, zu deiner Frage auch, ob es cooler geht als das von Helene Fischer, hundertprozentig. Ja, also ich glaube einfach diese Grundbasis, auch die Frage, wer definiert Coolness etc., ne, von wem kommt das, ist ja auch wieder so größtenteils, von unserer Bubble wird alles cooler sein als das, ne, dass wir sagen, ey, die Halftime-Show, die ist cooler.
Ich glaube, Sido an sich... haben wir auf jeden Fall, das ist schon mal klar.
Ja, so viel, ja, das ist ganz wichtig. Und so wie Sido das, glaube ich, aufstellen würde und machen könnte, auch als Künstler und auch kommerziell den Erfolg hat, könnte das definitiv funktionieren. Die Frage ist halt nur, ob seine Songs, die diesen riesen kommerziellen Erfolg hatten, bis jetzt auf ein paar Ausnahmen, ob das jetzt die Stadion-Songs sind. Weißt du, was ich meine? Wo die Leute jetzt sagen, das will ich in einer Fußball-Halftime-Show, will ich jetzt genau diesen Song hören oder mit diesem Song mitfeiern oder so. Also ich glaube, das ist auch wieder die Frage, welche Songs würde er da selektiv nehmen, wo die Leute dann auch sagen, von den Inhalten und so, passt es jetzt gerade zu Fußball oder gibt die richtige Energie ab? Und ich glaube, das ist auch wieder dieses Ding in Deutschland, ne, dass wir da auch, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, immer wieder das Problem haben, dass die Leute dann immer so ein bisschen alles immer gerne kategorisieren und in Schubladen packen und dann halt für sich auch in dieser Schublade drin haben wollen. Ja.
Das, was Jalil am Anfang gesagt hatte, ist da, glaube ich, ganz wichtig, dass es ja für eine Menge Hip-Hop-Artists keine Option ist, Songs zu machen, die im Video, die im Radio funktionieren, dann mache ich lieber Songs, die in meiner Fanbase und in den Playlisten funktionieren und verzichte auf diese Radiomusik. Aber würdest du sozusagen Kanäle aufmachen und würdest du eine Bereitschaft signalisieren von großen Sportveranstaltungen, dass diese Sachen da stattfinden können, wären, glaube ich, auch, und auch das Radio, dann wären, glaube ich, mehr Hip-Hop-Artists bereit, ähnlich wie Sido oder andere erfolgreiche Künstler, sich auch in diesen Songs, die halt Pop-Hooklines haben, auszuprobieren. Und ich glaube, da würde eine Menge gutes Zeug bei rauskommen.
Und ich glaube, der kommerzielle Aspekt nervt halt.
Ja, und deswegen, zum Beispiel, was mit Casper Materia, Halftime Show?
An Materia musste ich auch denken. Also ich finde, Materia passt doch eigentlich wie die Faust aufs Auge in dem Ganzen. Also er selber mit dem Fußball-Background, die wirklich die Hits-Singles sind poppig das, genug,
du musst,
gelernt
du musst
genug.
Deine Songs kennen, um die feiern zu können. Sowas wie, hey, das geht ab. Du hörst einmal diese Hookline und dann kannst du, selbst wenn du den Song noch nie gehört hast oder nur drei,
ja,
vier Mal im
auch,
gehört
die
hast.
Die hat aber auch. Keiner hat mehr Bock an Langeweile.
Oder, ich glaube nicht, dass das im Stadion so funktioniert.
Bis die Wolken wieder lila sind.
Der schon eher.
Ja. Da brauchen wir einen von. Da gibt es nämlich auch eine interessante, das Thema ist schon jetzt XXL und wir habt auch noch beide Themen mitgebracht. Ich habe schon Angst, ich überlege schon, ob wir die streichen, damit wir in dieser Runde hier bleiben können. Weil das muss dann aber der leitende Chefredakteur hier entscheiden. Ich muss hier von meinen Schultern ablegen.
Ja, ja.
Aber es gibt so ein Ding, London Games, NFL London Games, habe ich mir jetzt schon ein paar Mal angeguckt. Und NFL Deutschland Spiel, die beiden haue ich nochmal ganz mit rein. NFL Halftime, das ist ja nämlich der nächste, den ich vorgeschlagen habe, Crow spielt in München beim Deutschlandspiel der NFL dieses Jahr Halftime-Show. Ich finde, der macht eine gute Show. Ich finde, der macht das gut. Aber er macht das auf so eine bisschen arrogante Crow-Art. sodass es gar nicht so exposed war. Das heißt, das Publikum hat es vielleicht gar nicht so, oh, jetzt mache ich nicht zu viele Anglizismen, nicht so wertgeschätzt, wie es vielleicht, wie sie es hätten, wenn sie es auch mehr registriert hätten, was da passiert ist. Und trotzdem, glaube ich, war es kein Misserfolg, weil die Leute zugehört haben und es mitgekriegt haben. Ich habe auf der anderen Seite London Games vor kurzem Aitch gesehen, der dieses Jahr, da ist er aufgetreten. Ich glaube, das war dieses Jahr. Und da war auch noch so eine Rock-Kombo dann die Woche danach. Und das war so vollkommen Wayne, da habe ich mehr Gebrabbel im Stadion gehört, als ich den Rapper, der dann aber auch nur in einer Ecke stand mit dem Mikrofon und hat gerappt. So, da war nichts mit Show, da war keine Bühne, gar nichts. Das heißt, du musst schon auffahren können, also in die Mitte und Pyro und Knall, und das muss so aussehen, dass sich da was bewegt. Das braucht es auf jeden Fall, damit es, glaube ich, funktioniert. Und das ist das, was mir dann für Deutschland auch immer wieder auffällt. Du brauchst schon irgendetwas, was greift. Und ich finde krass, dass du Materia hier auszählst, gerade für eine Halftime-Show. Da habe ich mich fast drauf eingeschossen schon.
Also ich würde das nie ihm absprechen, dass er das nicht geil hinkriegt, aber so mein erster Impuls ist, dass es liegt ja nicht an Materia, sondern dass das übliche Materia im Rahmen von so einem NFL-Spiel in Deutschland, würde ich sagen, funktioniert. Ich halte das Publikum da für was Popkultur betrifft, viel affiner als das Publikum beim DFB-Pokal. Beim DFB-Pokal musst du, glaube ich, so schon Mitgröl-Songs bieten können, irgendwie auf eine gewisse Art. Aber vielleicht schätze ich es auch falsch ein. Ne? Das ist jetzt nur so mein Bauchgefühl. Ich weiß es ja nicht.
Fühlst du eine Materie?
Ich glaube auch, dass... Der Unterschied ist auch, dass zum Beispiel bei einem NFL in Europe-Spiel, da gehen die Leute primär wegen dem Event hin. Also die Leute kaufen sich Tickets, weil sie Teil des Events sein wollen und sagen wollen, okay, ich bin jetzt einmal dabei. Ich habe Football mal live in Deutschland gesehen und ich habe diese Teams gesehen. Und automatisch haben die Leute dann auch so ein bisschen Affinität zu diesen Events und der American Culture und Shows und da muss was passieren und so weiter und so fort. Und es ist ja auch die Erwartungshaltung, mit der man reingeht. Bei einem DFB-Pokal sind die Leute halt primär wegen Fußball da, weil sie in ihren Fanblocks drin sind, weil sie sich selber feiern, weil sie ihren Fanblock feiern und so weiter und so fort. Also das heißt, du hast ein ganz anderes Publikum, was dahin geht und sagt, ey, ich möchte jetzt Teil des Spiels sein und ich möchte das hier live sehen, weil ich so ein Hardcore-Fan der Mannschaft bin oder weil ich ein Hardcore-Fußball-Fan bin. Und die Leute, die halt zu einem Event gehen und sagen, ich möchte jetzt, weißt du, ich sehe dieses NFL-Ticket kaufen eher wie zu einem Konzert gehen. Wie jemand, der sagt, ey, ich kaufe mir jetzt Konzerttickets, weil ich zu einem Event gehen will, weil ich jetzt ein Event sehen will. Und ich glaube, da ist es, weißt du, wir haben es ja auch in Paris jetzt gesehen gehabt, bei dem Basketballspiel. Da haben wir auch viele Leute gehabt, die einfach nur bei dem Ding da waren, um einfach mal bei einem Event da zu sein. Man hat es anhand der Stimmung des Basketballspiels gesehen. Die Leute haben gar keine Basketballstimmung gehabt, sondern die haben so eine Event Stimmung gehabt. Da hat jemand einen Alley-Oop-Dunk gemacht und die Leute saßen im Publikum und haben so gemacht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also das ist so, für mich ist das so surreal. Und deswegen glaube ich, für die Leute ist es dann einfach eher der Gedanke, dass sie bei dem Event dabei sein wollen. Und das macht den sehr, sehr großen Unterschied, dass man die Halftime-Show dann auch anders akzeptiert.
Ja. Ich meine, wir waren gerade in Paris. Und diese Halftime-Show von einem Rap-Superstar aus Frankreich mit 3,5 Millionen potenziellen Hörern bei Spotify und er steht da und da habe ich wirklich das Publikum mehr reden hören, als den Rapper performen.
Ja, okay, aber da muss man auch sagen, fairerweise, die Show war auch leider Müll. Also der Typ hat das war auch leider dem geschuldet, dass der da auf Krücken kam. Genau. Der hat sich verletzt, aber der saß dann quasi auf einem Stuhl und hat gerappt, während zwei Frauen links, rechts neben ihm getanzt haben. Dann ist er kurz aufgestanden, hat sich auf seiner Krücke abgestützt. Der konnte sich gar nicht bewegen, der stand einfach auf einem Fleck und hat gerappt. Was willst du da auch erwarten an Stimmung? Weißt du, was ich meine? Also das ist normal, dass die Leute dann sagen, okay, hier passiert gerade gar nichts. Hätte eine Entourage mitgebracht oder vielleicht Feature-Gäste oder so, dass Leute so ein bisschen mehr Energie verbreiten, dann wäre das Ding vielleicht auch ein bisschen mehr abgegangen. Aber das war wirklich so, also selbst ich habe mich irgendwann nach 30 Sekunden komplett ausgeklinkt, weil ich dachte, Alter, was passiert da unten gerade? Weil es einfach nur so ein Fremdschamgefühl war. Und da vielleicht lag es auch, wie gesagt, an seinen Krücken oder der wollte halt selber einfach, ist auch sein Stil, so cool zu sein oder so. Aber weiß ich nicht, die Show war halt auch einfach für den Arsch.
Ja, 150%. Es gibt aber dabei ein Thema, und das finde ich total spannend, und das ist ja das, was, warum Badibo auch hier so der ein oder andere durchgefallen ist, sogar schon Songs durchgefallen ist, von denen ich 100%ig sicher bin, dass alle haben Bock, keiner Langeweile, das ganze Stadion in Berlin mitklatschen würde. Thibo aber sagt nein, und das ist dann ja doch so ein bisschen, wie nischig oder wie mainstreamig ist das, was in meiner eigenen Nische passiert? Und ihr habt zwei Themen mitgebracht und die können wir jetzt mal zumindest mit einwerfen. Und das von Jadid, das passt jetzt eigentlich ganz gut da drauf. Denn es braucht Mainstream, damit du ein Stadion füllen kannst. Aber Bubble ist vielleicht manchmal inhaltsstärker und darüber möchte Jalil reden.
Yes, mein Thema, beziehungsweise das Thema, was ich mitgebracht habe, ist, warum glaubt ihr, dass Rap, der Message hat, der politisch ist, etc., immer nur in einer Bubble funktioniert, aber nicht wirklich mainstreamig, dass die Leute das im Mainstream nicht annehmen. Und selbst im Rap-Kosmos, also man kriegt ja größtenteils sogar im Rap-Kosmos schon mit, dass sobald Rapper sehr politisch werden, sobald Rapper eine sehr klare Haltung zu bestimmten Themen haben, dass sie dann so mäßig schon fast, würde ich sagen, ausgegrenzt werden, beziehungsweise viele Rapper oder viele Leute innerhalb sich distanzieren. Und woran das liegt?
Fragen wir doch mal in die Musikindustrie.
Ja, also es gibt ja verschiedene Untersuchungen, vor allem in Deutschland. Aber ich glaube, das ist auch wieder generell für Europa so, haben wir eher eine Kultur, die auf der, also die kritisch mit Dingen umgeht und die quasi Dinge verneint und sich quasi auf das, was man kritisieren kann, fokussiert, während andere Kulturen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Amerikaner dazu gehören. Ich würde es jetzt einfach mal unterstellen, aber falls es falsch ist, kann man das dann irgendwie später in den Kommentaren oder so nochmal korrigieren. Die Amerikaner fokussieren sich auf die positive Message. Und das führt natürlich dazu, wenn du Leuten das entschulden kannst, wenn die jetzt, wenn du 50% von einem Text bestätigst und bei den anderen 50% bist du eigentlich so ein bisschen kontra, dann bist du halt in Amerika eher jemand, der sagt, ey geil, dass jemand mal das, das und das ausgesprochen hat, das muss ich supporten und das teile ich. Während es hier so ist, dass die Leute sagen, oh mein Gott, ey, jetzt hat er das, das und das gesagt, das ist ja ganz anders, also den kann ich in Zukunft auf jeden Fall nicht mehr hören. Und diese Problematik haben wir ja generell in den Medien und so, ne, dieses die Cancel Culture, die ja auch zuhauf besprochen wurde und wo auch ich mir schon oft habe gefallen lassen müssen, dass ich da zu viel cancel und kritisiere und bin auch oft in mich so quasi in mich gegangen und musste dem auch zustimmen. Man lässt sich da sehr schnell in Deutschland dazu verleiten, Dinge schlecht zu reden, obwohl die vielleicht gar nicht so gemeint waren. Und also da haben wir als junge Generation, glaube ich, viel zu lernen, um das wieder loszuwerden und um uns gegenseitig ein bisschen mehr zuzutrauen und zuzumuten und einzugestehen, damit wir einfach in offenere Diskussionen kommen und die Leute, die engagiert sind und die Anfangsfehler machen und die am Ende aber Gutes bewirken können, wie halt zum Beispiel politische Rapper, die denen halt einfach viel mehr Rückenwind am Anfang ihrer Karriere geben. Und später entschuldet man dann halt ganz viel, wenn die schon berühmt sind, dann können sie sich natürlich viel mehr rausnehmen als Anfänger, das ist klar. Aber das, ich würde mir das auch wünschen, dass das in der Musikindustrie sich ändert. Und ich bemühe mich auch da jetzt anders zu selektieren, als ich es noch vor 2-3 Jahren gemacht habe.
Ich hatte da so direkt zwei Gedanken irgendwie zu. Also zum einen, glaube ich, ist es schwer, dass solche Themen irgendwie im Mainstream stattfinden, einfach weil, ne, ist ja irgendwie logisch, der Mainstream halt einfach sehr, sehr viel oder die meisten Menschen halt anspricht oder erreicht. Und ich glaube, da denn einfach, wenn die Meinung denn zu spitz ist, man ja auch einfach de facto zu viele HörerInnen verliert, die sich dann gar nicht, vielleicht gar nicht so dieses Hörverhalten haben und sich gar nicht so tief mit irgendwelchen Themen auseinandersetzen wollen, sondern vielleicht jetzt in dem Fall Deutschrap-Musik einfach zur Unterhaltung konsumieren wollen. Und wenn da dann einfach zu viel drinsteckt, das dann einfach gar nicht mehr feiern. Und dann lässt man diese Botschaften halt einfach eher weg, um einfach diesen Entertainment-Faktor zu bedienen. Und dann glaube ich, haben wir gerade so in der Deutschrap-Szene auch so ein bisschen irgendwie ein Problem in der Diskussionskultur. Ich finde, das ist immer, es ist sehr wenig mal miteinander reden. Es ist immer sehr viel direkt, deine Meinung ist falsch, weil, und deine Meinung ist per se schon mal scheiße. Dass es dadurch zwangsläufig irgendwie sehr in dieser Bubble bleibt, dass man naja, halt irgendwie dann doch mit den Leuten diskutiert, die dann mehr oder weniger die gleiche Meinung haben, was dann vielleicht nicht so richtig zielführend ist, aber oft, glaube ich, eine offene Diskussion mit wirklich der Gegenseite, wenn man es jetzt mal so nennen kann, in welches Thema es da auch geht, einfach nicht zielführend ist. Merke ich zum Beispiel auch ganz oft, nicht nur bei uns, auch in sämtlichen Social-Media-Kommentarspalten, da muss irgendein Posting nicht mal wirklich kritisch sein und was denn da teilweise irgendwie passiert, das ist halt, ja, es ist ja absurd. So, da ist ja der seltenste Fall, dass mal jemand irgendwie konstruktiv seine Meinung sagt und dann gibt es ein Gegenargument und einen normalen Austausch. Und dadurch wird es dann, ja, was ich eben gesagt habe, automatisch in so eine Bubble gedrängt irgendwie.
Ja. Wärst du gern politisch als Künstler, Charlie?
Ich versuche ja jetzt schon, über die letzten Jahre habe ich ja angefangen, einfach mehr Sachen anzusprechen, mehr Sachen in die Öffentlichkeit zu tragen, mich mit mehr Themen auseinanderzusetzen. Und ich finde de facto, ich finde das immer sehr lustig in Deutschland, weil, weißt du, wenn du eine Situation hast, wo jemand was Rassistisches sagt, dann sagen die Leute, ey, das war nicht rassistisch, das ist Hip-Hop. So, wir dürfen auch bestimmte Sachen im Hip-Hop-Kosmos sagen. Wenn du aber was Antirassistisches sagst, dann sagen die Leute, was hat das mit Hip-Hop zu tun? Und in meinem Kopf habe ich da manchmal so den Gedanken, ich verstehe das nicht ganz, weil für mich ist das so schwierig, weil die Leute halt, also guck mal, ich habe zu dem ganzen Thema habe ich so zwei Thesen. Die eine These ist, dass wir oder generell Deutschland ein Land ist, wo die Leute sich immer gerne enthalten und von Themen so rausnehmen. Das heißt, die Leute sind generell sehr oft schon so gepoolt, dass die sagen, ich will mich da gar nicht positionieren oder ich will nicht eine Meinung dazu haben oder ich schwimme einfach irgendwie in der Mitte und gucke, dass ich da durchkomme. Dass das ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, warum politische Themen oder bestimmte Sachen dann halt nicht so den Anklang finden. Weil ein Großteil der Gesellschaft halt so ist, dass die sagen, ich möchte mich enthalten. Und die zweite These, die ich eigentlich viel wichtiger und viel größer finde, ist, dass Hip-Hop in Deutschland gar nicht aus einer widerstandsmäßigen oder einer politischen Agenda entstanden ist, sondern aus einem Unterhaltungsfaktor. Und ich finde, das siehst du jetzt mittlerweile auch im Rap, dass die Leute eher unterhalten werden wollen, weil dieses politische Thema ist für die so weit entfernt. Und in Amerika zum Beispiel oder in anderen Ländern ist das viel mehr drin, weil die das von Anfang an bedient haben und gesagt haben, ey, es ist aus dem Grund entstanden, dass wir mit Wörtern uns zur Wehr setzen wollen, dass wir bestimmte Sachen durch unsere Musik in die Welt tragen wollen, dass wir unsere Realität in die Welt tragen wollen. Und hier in Deutschland ist Rap halt leider so entstanden, dass größtenteils viel einfach Unterhaltung war. Dass die Leute gesagt haben, hey, wir machen jetzt Hip-Hop, damit es unterhaltsam ist. Wir wollen lustige, coole Songs machen. Und dass diese DNA sich halt durch die Jahre weg in Deutschrap dann gezogen hat und halt auch jetzt der größte und festeste Bestandteil ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man nicht außen vor lassen darf.
Ich glaube, es ist auch ein Problem, dass in Deutschland hatten wir am Anfang irgendwie gesagt, es wird alles kategorisiert und du hast, wenn du Aktivist bist, dann bist du nicht glaubwürdig als Aktivist, wenn du nebenbei Musik machst und wenn du Musiker bist, bist du als Musiker irgendwie nicht glaubwürdig, wenn du nebenbei Aktivist bist. Also das ist irgendwie so, obwohl das eigentlich sich so super miteinander bedingt, das ist eine sehr, sehr, sehr dämliche Sache. Plus, was jetzt in Zukunft noch auf uns zukommt, was ein Problem ist, ist, dass wir hatten jetzt mit Antifuchs haben wir so Klamotten, die wir verkaufen und das Geld spenden wir an Exit, ein Nazi-Aussteigerprogramm. Und das bewerben wir online und da haben die Algorithmen dazu geführt, dass halt ein riesiger Shitstorm entstanden ist, weil das halt nur irgendwie den Leuten ausgespielt wurde, die auf so eine Werbung reagieren. Und das sind natürlich die, die sich darüber aufregen. Und das heißt, du bist nicht nur im gesellschaftlichen Sinne durch Kritik oder durch eben die fehlende Konditionierung oder Infrastruktur oder so benachteiligt, wenn du aktivistisch Musik machen willst, sondern du wirst jetzt auch noch durch die Algorithmen ausgebremst und verlierst ja total die Lust. Also das heißt, es wird nur das forciert, was eigentlich belanglos ist, ne? Und was nur aufgrund von einem Konsens sich durchsetzt. Also und das ist ja das Wesen der Musik und insbesondere von Hip-Hop, dass es eben kein Konsens ist. Und das ist halt super, super schwierig, so für mich emotional das zu akzeptieren, dass das in diese Richtung sich entwickelt. Das ist also
Voll, und ich finde das auch, ich finde es auch schade, dass so zum Beispiel Aktivismus und Rap, dass sowas nicht, dass die Leute sagen, sowas kann nicht Hand in Hand gehen oder du musst eins von beiden sein oder so. Weil ich finde, weißt du, so am Ende des Tages, du kannst ja immer noch die richtigen Werte und Mittel vertreten und sagen, ey, das, so, das ist mir wichtig. Aber trotzdem gibt es ja eine gewisse Lebensrealität und eine gewisse Sache, mit der ich aufgewachsen bin und die mich ja auch als Mensch geprägt hat und die auch in meiner Vergangenheit stattgefunden hat. Das heißt, du kannst das nicht wegradieren, nur weil ich zum Beispiel jetzt sage, hey, ich möchte die Sachen, die in meinem Umfeld sind oder die Menschen um mich herum mit bestimmten Werten verbessern oder ich möchte da, wo ich aufgewachsen bin, einfach dafür sorgen, dass die Kids mit einem anderen Verständnis für die Welt, mit einem anderen Dings aufwachsen. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass jetzt jeder Song von mir die ganze Zeit nur politisch sein muss oder nur diese Werte vermitteln muss, weil es gibt immer noch eine gewisse Lebensrealität, mit der ich aufgewachsen bin und bestimmte Dinge, die in der Welt noch passieren oder auch manchmal Sachen, die mich auch immer noch umgeben oder so eine gewisse Kontroversität einem automatisch umgibt, wenn man zum Beispiel in Berlin unterwegs ist oder so. Und ich glaube, das kannst du halt auch nicht ausradieren, weil das halt immer noch Dinge sind, die aktuell stattfinden. Und ich glaube, die Leute müssen halt verstehen, dass man als Künstler auch immer zwischen diesen zwei Welten schwimmt und schwimmen kann, weil man sich da halt auch nicht komplett rausnehmen kann. Weißt du, das ist halt einfach ein Fakt. Wenn du so aufgewachsen bist oder unter gewissen Umständen aufgewachsen bist, dann kannst du dich nicht von heute auf morgen von all den Umständen lösen oder deine Vergangenheit jetzt so einen Schnitt machen und sagen, es existiert nicht mehr, ich gucke jetzt nur nach vorne und rap nur noch über Sachen, die vor mir sind, sondern es wird automatisch immer ein Teil deiner DNA sein. Die Art, wie ich rede, wie ich mich bewege, was ich sage, mache und tue, ist ein Teil von dessen, womit ich aufgewachsen bin. Und dadurch wird es automatisch immer ein Teil meiner DNA sein und auch ein Teil meiner Musik sein und das, was ich in die Welt trage oder wie ich es in die Welt trage. Und ich glaube so, die Leute auch, die Aktivisten müssen auch dann Rapper oder Musiker, die dann versuchen auch beides so zu bedienen, müssten die Aktivisten das auch viel mehr unterstützen und nicht so abgrenzen und sagen, oh, der ist in der Welt unterwegs, der kennt die Künstler, der hat mit denen zu tun, deswegen können wir den jetzt quasi nicht supporten oder jetzt müssen wir den so abcutten und sagen, wir möchten mit dem nichts zu tun haben. So, das ist voll der Quatsch. Weißt, ich sehe das auch sehr oft bei Aktivisten, dass die zum Beispiel so mäßig so wie Gatekeeper sind und festlegen wollen, wer ein Aktivist sein soll und wer nicht oder wer für Werte einstehen darf und wer nicht. Und ich finde das voll Quatsch, weil einerseits sagen sie, ey, wir brauchen mehr Leute, die mit uns diesen Kampf führen. Und wenn dann Leute kommen, die denen nicht passen, dann sagen die auf einmal, ah, okay, aber den wissen wir jetzt nicht, den wollen wir nicht so haben oder den akzeptieren wir jetzt in unserer Bubble nicht. Und ich denke mir, das ist so ein Riesenquatsch. So entweder, weißt du, du sagst, ey, so, wir nehmen Step by Step die Leute und die können auch mal Fehler machen, weil deren Realität jetzt vielleicht 20, 30 Jahre anders war, aber die probieren sich zu bessern und wir helfen denen dabei. Oder du hast einen elitären kleinen Kreis, den du hältst und dann sagst du, okay, wir bleiben so, aber dann beschwer dich nicht, dass die Leute nicht ein Teil davon sein. Weißt du, was ich meine? Ich finde das immer so sehr, sehr schwierig. So, die Leute treten sich da selber auf die eigenen Füße und meckern dann immer über die dann da hinzukommen wollen oder versuchen wollen, was besser zu machen. Und ich verstehe dann auch teilweise die Leute, die dann sagen, ey, weißt du was, dann fickt euch doch, dann ist mir doch alles egal, denn dann halte ich mich jetzt, weil ich habe es ja kurz probiert und mir wurde sozusagen die Tür vor der Nase zugemacht und anscheinend wollte mich gar nicht dabei haben. Also ich finde da, wie du schon sagst, so die Leute müssen viel offener werden, die müssen viel mehr auch in die Diskussion reingehen und viel mehr Möglichkeiten schaffen einfach, dass Leuten die Türen geöffnet werden.
So ist es.
Punkt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwie mich rein sneake, aber eigentlich habt ihr alles Schlaue und Richtige dazu gesagt. Mir ist nur eine Sache aufgefallen und ich bin dann ja der Liebhaber für Überleitungen und ich möchte auch Dibo dich mit reinholen in das Thema. Mir ist eine Sache dabei schon aufgefallen, dass man kann immer von Bubbles reden. Ich finde, das kann man immer krasser auch innerhalb dieses Gesamtkosmoses, in dem wir alle unterwegs sind. Und wir drei sind alle in krassen Bubbles mittlerweile unterwegs, in denen die kleiner sind, in denen sich auch Dinge drehen. Wir haben aber trotzdem auch direkte Connection zu anderen Bubbles. Mal mehr, mal weniger. Aber das haben nicht mehr alle und nicht mehr jeder. So, das heißt, ich finde, da sind so krasse Mikrokosmen entstanden, die es früher im Zweifel auch schon gegeben hat. Da hat es dann aber Medien gegeben, die das Ganze multipliziert haben. Irgendwann sind Künstler so groß geworden, dass Medien in der klassischen Version sich nicht mehr so aufgestellt haben oder aufstellen konnten, wie sie vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Und Dibo, da ist so ein bisschen dein Thema drin, ne? Wir beiden Graubärtigen reden jetzt über die guten alten Zeiten und versuchen Jalil davon zu überzeugen, dass früher Medien cooler waren. Oder was ist das, worüber du reden möchtest? Bring's mal hier mit in die Runde, weil ich finde, das passt jetzt dann doch gut rein, weil es auch mit erklärt, warum vielleicht manche Mechanismen heute so sind, wie sie sind, weil Korrektive vielleicht manchmal fehlen.
Ja, also ich bin ja eigentlich dafür bekannt, dass ich halt auch immer so mehr über Gott und die Welt Gedanken mache und das wird dann schnell politisch oder ideologisch und so weiter und so fort. Und ich dachte, ich bringe dann mal einen Themenvorschlag, der quasi nichts damit zu tun haben muss, aber kann. Und mir geht es darum, dass ich es interessant fände, dass wir mal darüber reden, welche alten Hip-Hop-Formate, die man so kennt, Fernsehen, Radio und so weiter, gibt es eigentlich nicht mehr und wünscht man sich die zurück? Und Zusatzfrage, weiß man, warum die heute nicht mehr funktionieren, beziehungsweise würden die heute noch funktionieren? So, das ist die Frage, die ich jetzt mal so als neugieriger Hip-Hop-Konsument und nicht als Business-Typ in den Raum stelle.
Ey, finde ich total gut. Ich schmeiße vor dann UMTV Raps. auch weil ich gerne, weil ich gerne Erdlover-mäßig auf dem Stuhl sitzen würde, dann in der deutschen Version.
So ist es.
aber haut mal raus, Janik, mich, das interessiert mich jetzt mal von euch. Was vermisst ihr? Aber mal abgesehen von dem Backspin Hip Hop Magazin natürlich.
Natürlich. Ich habe da tatsächlich schon ein bisschen drüber nachgedacht, als du die Frage reingeschickt hast und irgendwie ist
das ist ja schon mal ganz gut, dass du dich vorbereitet hast.
Eine relativ nüchterne Antwort, auf die ich da gekommen bin. Aber ich glaube tatsächlich, die meisten Formate, also es klingt so einfach, aber gibt es halt natürlich nicht mehr, weil die Zeit sie einfach überlebt hat, weil es irgendwie weitergeht und der Bedarf nicht mehr so da ist. Und dann habe ich an mich selber gedacht, und das ist jetzt kein reines Hip-Hop-Format, aber zum Beispiel früher, wenn ich aus der Schule gekommen bin, war immer klar Fernseher, MTV, TRL. So, die Musikvideos Top 10 oder 20, was sie da auch immer gespielt haben. Das ist natürlich jetzt irgendwie super einfach zu erklären. So Musikvideos, früher wurden sie gedreht, um die Single halt zu pushen. Heute wird vielleicht noch Musikvideo gedreht, wenn die Single eh schon Millionen Klicks hat, um dann nochmal das letzte bisschen rauszuholen. Sodass dieses Format einfach überholt ist. Deswegen ist es für mich ein sehr romantischer und sehr schöner Gedanke, wenn es diese Sendung wieder geben würde. Genauso das Dauerthema Printmagazine, sei es jetzt die Backspin oder eine Juice. Aber auch da gibt es ja irgendwie ganz klare Gründe, warum es einfach nicht mehr so funktioniert. Und ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, ob es so diesen einen Twist je nach Format gibt, wie man es heute nochmal neu aufleben lassen könnte oder ob es halt tatsächlich einfach der Zeit geschuldet ist, dass diese Formate überholt sind und es genau deswegen andere Formate gibt, die jetzt halt einfach besser an die Zeit angepasst sind. So, ich habe früher auch liebend gerne Nico und Kolleginnen geguckt, anderthalb Stunden Interviews mit irgendwie jedem Deutschrapper mir reingezogen. Ist ja nun auch nicht mehr so en vogue. Jetzt macht man es halt in Livestreams oder halt in kleineren 10 bis 15 Minuten Vlogs, die dann kein klassisches Interview mehr sind. Das sind, glaube ich, einfach so Sachen, dass diese Formate da einfach irgendwie zwangsläufig mit der Zeit gehen mussten. Und alles andere irgendwie so ein bisschen was für Romantiker ist. Also es gibt ja auch Gegenbeispiele, so das Wetter zum Beispiel ist immer noch ein Musikmagazin, was ja wunderbar funktioniert. Aber da gehört dann natürlich irgendwie einiges dazu, das so heute 2023 noch so auf die Beine zu stellen.
Ja, sehr viel Liebhaberei und funktionieren ist da wahrscheinlich auch kein Medienkonzern, sondern sehr viel Schweiß und Tränen, die da drin stecken, um aber diesen Traum leben zu lassen, den ich großartig finde und deshalb natürlich auch sowas immer gerne sofort supporte. Jalil, was vermisst du?
Ehrlich gesagt vermisse ich auch teils dieses Gefühl, dass es eine Show gibt, auf die man sich freut. Weißt du, so wie jetzt, was gibt es als Beispiel? So Hip-Hop-mäßig gab es in Deutschland zum Beispiel Mixery Raw Deluxe oder sowas. Einfach bestimmte Shows, wo man das Gefühl hatte, hey, man kommt nach Hause, man guckt sich das an. Ich glaube, das hängt viel mit dem Faktor zusammen, dass, also warum es heute nicht mehr funktioniert, dass es diese Exklusivität nicht mehr gibt. Früher, wenn du TRL eingeschaltet hast oder Mixery Raw Deluxe oder sonstiges, dann hast du das geguckt, um zum Beispiel was Neues zu entdecken. Oder weil du wusstest, ey, Rapper XY hat ein Video zu den und dem Song gemacht oder das kommt jetzt oder die Premiere kommt um die und die Uhrzeit und du wolltest dann nach Hause gehen und das unbedingt auf dem Fernseher schauen und mittlerweile ist das halt alles durch Social Media, durch das Internet, durch YouTube etc. abgelöst, so auch Interviews zu gucken. Man hat sich gefreut, wenn man früher YoMTV Raps gesehen hat, da unten eine Gruppe war, die man gefeiert hat von, ich weiß, früher, wo ich noch klein war, so Bone Thugs and Harmony oder so, wo die auf einmal da saßen und ich bin durchgedreht und habe mich gefreut, dass ich das durch Zufall irgendwie gesehen habe und diese Exklusivität ist einfach weg. So, man kann sich heute on demand alles angucken, man kann sich alle Musikvideos selber anschauen, Interviews, ich gebe irgendeinen Künstler ein bei YouTube, kann mir zigtausend Interviews von dem angucken. Also das heißt, diese Formate sind mittlerweile so breit gestreut und es gibt nicht mehr diese ein, zwei Medien, die Outlets sind für Künstler. Das ist jetzt mittlerweile halt einfach, ja, wie gesagt, alles on demand ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum diese meisten Sendungen heutzutage auch nicht mehr funktionieren würden, weil jeder sich halt auch selber präsentieren kann. Und ich kann über Social Media jeden Künstler mittlerweile irgendwie so verfolgen. Der gibt so viel von sich preis, dass diese Ebene weg ist, dass ein Interview mir irgendwas noch preisgibt, was ich vielleicht von dem noch nicht weiß oder noch nicht gehört habe, sondern ich kann alles mittlerweile über den googeln und der selber gibt sich über Social Media preis.
Würde ich klar Einspruch, Herr Ehren, sagen, was den Inhalt und die Deepness dessen angeht und vielleicht auch die Reflexion dessen, was man macht. Aber verstehe, bin 100% konform zu all dem, was du sonst da drumherum beschreibst, ne? Weil das ist ja genau, also wenn du willst, kannst du alles von dir erzählen, kannst alles machen. Du brauchst niemanden mehr selber, kannst den Jalil-TV-Kanal machen und machst deinen eigenen Scheiß. Ich glaube, die Reflexion und die Tiefe kriegst du halt nur durch Projektionsfläche hin, so. Und das ist, glaube ich, auch das, was am ehesten auch immer noch da sein wird und auch bleiben wird. So, das kriegst du ja immer mal wieder mit. So, ich finde so über die Grenzen hinaus schon, dass man so bestimmten Formaten ansieht, dass da dann auf einmal Reichweiten auch bei YouTube wieder entstehen, wo man sich wundert, oh, krass, okay, ist auch nur ein Talk und trotzdem knallt's rein, weil man die Leute das vielleicht hören, weil es der eine Mal ist, der kommt und nicht regelmäßige Austausch und dann sitzt da mal eine Person und dann redet sie auf einmal mal, dann ist es vielleicht auch ein besonderer Effekt und nicht mehr dieses promohafte ein Album im Jahr und 8 Interviews da wäre dann Debo ja, das wäre im Zweifel ja auch immer dein Job mit zu koordinieren, wo man denn Künstler, Künstlerinnen immer überall hinsetzt, um möglichst breit zu streuen. Da verstehe ich auch, dass sich das ein bisschen verliert. 100%ig
trotzdem. Ja, ich glaube, das kommt, also der Faktor, warum Sachen dann auch viral gehen oder so, ist, glaube ich, auch immer so der polarisierende Faktor, dass die Leute vielleicht dann Interviews machen, wo Sachen gesagt werden, die viel Anklang finden, dass vielleicht auch Sachen gesagt werden, womit Leute nicht rechnen oder so. Also ich glaube, das kann halt auch dann nur ein guter Interviewpartner rausholen. Also jemand, der wirklich dann auch Ahnung von der Materie hat, Ahnung von dem Künstler hat, Ahnung von den Sachen hat, die er fragen will und so weiter und so fort. Und vor allem, ja, ich glaube, dadurch entstehen dann manchmal diese Effekte, dass man dann sagt, oh krass, das hat jetzt auf einmal doch viele Klicks generiert, das hat jetzt doch viel Aufmerksamkeit gekriegt. Ich glaube, heutzutage sind wir in so einer Zeit angelangt, wo die Leute halt einfach nur noch polarisieren wollen, irgendwie nur noch was schaffen wollen, was irgendwie viral geht, was Aufmerksamkeit kreiert und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man da mit seinen Interviews halt nicht hinterher ist und halt nicht sowas macht, dann flacht man halt schnell ab in dem ganzen Markt, wenn die Leute halt nicht das Gefühl haben, da steckt jetzt was drin. Also diese klassischen Interviews wie zum Beispiel, lass uns mal über dein Album reden, wie lief die Produktion ab, wie viele Songs hast du gemacht und so weiter und so fort. Das interessiert heutzutage keinen mehr wie vor 5 bis 10 Jahren, wo die Leute halt wirklich geguckt haben und gesagt haben, cool, der erzählt jetzt mal, wie sein Album und so entstanden ist. Heutzutage wollen die Leute mehr das drumherum haben oder die Kontroverse oder wie wir es jetzt zum Beispiel bei einem Sido gesehen haben, wenn er über Drogen redet und den Entzug und so weiter und so fort, dass da halt mehr Sachen drumherum passieren, wo die Leute dann sagen, ah okay, das interessiert mich gerade viel mehr als die augenscheinliche Musik selber von dem Künstler.
Diese Medien sind ja da und sie sind ja riesengroß teilweise auch, ne, die genau davon leben. Also das Mediensterben ist ja so nicht da, aber Debo, du hast ja ursprünglich die Frage auch gestellt. Das sind wahrscheinlich nicht die Medien, die du dir zurückwünschst.
Nee, also ich habe halt überlegt und dachte so, wenn man den Vergleich zieht, jetzt sagen wir mal mit der Bundesliga, weil wir eben DFB-Pokal hatten, oder mit der NFL, ist ja scheißegal. Jetzt stellt man sich vor, es gibt halt nicht die Sportschau, so, sondern die Bundesliga-Vereine sagen, wir vermarkten uns alle selbst und dann guckt auch auf unseren YouTube-Kanal oder auf unseren Instagram-Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie wir gespielt haben.
Bundesliga-TV kommt.
Ja, ja, und dann fängt Nico an mit seinem YouTube-Kanal und guckt die Spiele dann im Real Life und oben links ist er dann so klein eingeblendet und alle 14 Sekunden muss er kurz Stopp drücken, damit es nicht geflaggt wird und dann erzählt er was über die Spiele. Also worauf ich hinaus will ist, das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise ist Social Media und die Fragmentierung des Musikmarktes ein Segen, weil jeder sich selbst ohne Gatekeeper mit Fleiß und mit guter Qualität und so weiter in eine Position bringen kann, dass er für die Leute interessant ist. Auf der anderen Seite gibt es für die Gesamtkultur, für das gesamte Genre, Hip-Hop oder generell für die Medien aber kein Moment, der dazu führt, dass man am, in der Kaffeepause darüber redet oder auf dem Schulhof. Weil die Leute können sich nicht darauf einigen, worüber geredet wird. Weil jeder hat immer die nächste super coolste Story und das ist noch viel wichtiger und das ist noch viel wichtiger und das ist noch viel wichtiger und so weiter. Es gibt sozusagen nicht einen Moment in den Medien, wo angehalten wird und wo sozusagen alle sagen, das ist der Konsens. Da haben wir früher Mixery Raw Deluxe alle geguckt als Hip-Hop-Fans und hast du gesehen, Taktlos war da und hat einfach irgendwie 45 Minuten gefreestylt und es war einfach komplettes Chaos. Was soll denn der Scheiß? Niemand hätte sich sonst für Taktlos interessiert. Die Musik fand wahrscheinlich sowieso trotzdem jeder weiterhin irgendwie weird. Aber es gibt halt so einen Moment, wo man sich darauf einigt, dass man darüber reden kann. Und das generiert dann wiederum, glaube ich, Stars. Und das fehlt halt insbesondere im Hip-Hop. Also diese Self-Made-Mentalität in allen Ehren. Aber dass es nicht diese Momente gibt, in dem man sich kollektiv irgendwo zusammenfindet, wo man früher auch gesagt hat, so guck mal, der hat das Juice-Cover bekommen. Jetzt sei mal dahingestellt, wie das gekauft werden konnte und so weiter und so fort, was da alles sozusagen hätte besser gemacht werden können. Aber es gab sozusagen dann auch da so einen Ritterschlag-Moment und das fehlt mir halt generell in den Medien, so wie sie aktuell sich aufstellen. Ist auch nicht der Fehler der Medien, die müssen auch gucken, wo sie bleiben und wie sie Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber das ist schon so nostalgisch etwas, was ich mir wünschen würde, dass man das irgendwie zurückbringt. Ich habe so eine kleine Hoffnung, wenn ich jetzt nach UK gucke, da ist es ja so, dass im Radio ganz relevante Radio-DJs und Moderatorinnen und Moderatoren so Gatekeeper geworden sind in den letzten 5 bis 10 Jahren. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich ein bisschen Hoffnung drauf lege, dass man sowas vielleicht wieder parallel zum Streaming etablieren könnte. Kann ich mir in Deutschland vorstellen, dass das funktioniert. Und die Erfolge, Jalil hat es vorhin angesprochen, von den ganzen produzierten Serien, die eine große Hip-Hop-Affinität haben, wo auch Hip-Hopper teilweise in den Hauptrollen mitspielen, hoffentlich auch dazu führen, dass es irgendwie in irgendeinem Streaming-Kontext vielleicht wieder eine Hip-Hop-Show gibt, in der Leute mit Ahnung moderieren und einfach auf relevante Künstler aufmerksam machen. Ob die jetzt Reichweite haben oder nicht, spielt dann keine Rolle. Das wäre so mein Wunsch. Diese beiden Entwicklungen würde ich super begrüßen.
Nehme ich. Es ist ja auch ehrlicherweise das, was mich auch bis heute immer noch antreibt, sind Geschichten. Und die werden, ja. Das wird auch immer so bleiben. Und ich beobachte auch mit großem Interesse, wie sich das so da draußen entwickelt und wie, ich habe ehrlicherweise ist ja, weil ich ja nun mal auch zu den Medien gehöre, von denen wir sprechen und wo sich auch das klassische Format mit irgendwo ein Café setzen und 2 Kameras auf und man redet ja 2 Stunden über das Album, das weiß ich selber, dass ich das überholt habe, deswegen habe ich 2020 schönen Dank Pandemie auch Pause gemacht und habe einfach mal das ein Jahr sein lassen und auf Reichweiten und alles mögliche geschissen, weil ich mir selber einen Weg finden wollte, wie ich mein Grundbedürfnis nach Geschichten und nach dem, was ich gerne so konnemäßig machen möchte, dass ich das mal ein bisschen neu definieren muss und bin glücklich mit so einem Format und freue mich aber auch immer mal wieder, wenn ich Menschen treffe und kennenlerne und dann ausführlich in stundenweise mich mit denen darüber austausche, aber vielleicht auch manchmal nur Reportagen habe mit Leuten wie Jalil oder so, halt durch die Weltgeschichte fahre und im ganz anderen Kontext mal gemeinsam Dinge machen. Das ist vielleicht auch dieser bunte Strauß Blumen, der es für mich dann ein bisschen schöner macht. Ich habe aber das gleiche Gefühl, dass dieses eine Ding nicht verloren gehen wird und dass es dafür vielleicht einen anderen Raum wieder braucht und eine gewisse Art von Gatekeeper oder das war ja schon immer so eine Rolle, die ich ja auch schon immer so ein bisschen hatte in dem, was ich da gemacht habe, aufgrund der Neutralität auf vielen Spielfeldern mit dabei zu sein, die wird, glaube ich, nicht verloren gehen. Ich glaube, diese Sensationshascherei, die wir gerade haben, so mit ganz vielen Medien, weil es immer noch um Reichweite geht, die ist dann definitiv kontraproduktiv, aber auch da wird es eine Welle geben, die dazu sorgt, dass man, genau wie ich glaube, wir sind gerade dabei, dass wieder mehr Inhalt in Texten gefragt ist und ich glaube, wir sind auch dabei, dass wieder mehr Inhalt in Gesprächen gefragt ist. So, und dass es dafür Räume geben wird, wo die entstehen und wie die entstehen, das muss man mal sehen. Ich glaube, auch da trotzdem, dass ich klassisch, lass mal Shisha-Café treffen und ja, wir machen hier, stellen hier eine Kamera auf Jalil, wenn die Anfrage kommt, das sage ich ab, aber wenn
ich habe auch schon ein paar, ich habe schon ein paar abgelehnt, keine Sorge. das ist nicht. Nee, aber zu dem, was du sagst, ich habe halt auch einfach die Hoffnung, dass vielleicht irgendwann mal ein Format kommt oder eine Radioshow oder sonstiges, weißt du, es kann dann so ein Mix sein von beiden, was so ein bisschen wie Breakfast Club in Amerika ist, weißt du, weil die haben ja auch irgendwie eine gute Mitte gefunden zwischen Gossip und wirklich ein Interview führen, hinter die Person gehen und so weiter und so fort. Ja. Weil jetzt gerade, wenn du diese Deutschrap-Medien anguckst, ist alles nur 99% nur noch Gossip. Gossip, Gossip, Gossip. Was hat der über den gesagt? Was hat der gemacht? Wo geht der boxen? Wo wandert der aus? Was, die ganze Zeit hörst du nur noch so ein Scheiß. Und das geht mir selber auch voll auf die Nerven, weil ich denke, ey, das hat doch viel mehr zu bieten. Und vor allem lässt es uns ja auch ab einem gewissen Punkt als Musiker und die ganze Szene so ein bisschen lächerlich aussehen, wenn Leute auch von außen kommen und gucken und sagen, okay, da findet ja nur Gossip statt. Der sagt was über den, der über den, das. Was ist da für ein Gerücht in der Luft? Und ich finde persönlich, dass wir generell einfach wieder Formate finden müssen, die alles so ein bisschen vereint. Ja, Gossip gehört natürlich auch dazu, ist auch so ein Teil der Geschichte, aber vor allem auch Aussagen hat und vor allem auch ein bisschen mehr tiefer in die Charaktere reingeht, in die Musik und alles drum und drumherum. Und dass diese Formate halt in Deutschland vollends fehlen. Und ich weiß nicht, wo man solche Plattformen schaffen kann, weil ich meine, Radiosender, die wollen auch immer auf ihrem Spielfeld sozusagen den Ball halten und immer gucken, dass es so für sie funktioniert. Ich meine, man hat die letzten Jahre gesehen, bei uns hat eine Radioshow gemacht bei JamFM und weiß ich wo, bei KISS glaube ich auch. Und die Dinger sind von den Zuhörerzahlen sind die explodiert. Weißt du, was ich meine? Und da sieht man halt auch wieder, es kann funktionieren, aber die Radiosender wollen natürlich dann wieder den Ball in ihrem Feld haben, zu ihren Konditionen, zu ihren Dingen und so weiter und so fort. Und dann die Rapper unter Wert verkaufen. Und das finde ich halt schade, weißt du, weil am Ende des Tages die Möglichkeiten sind da. Und das Ding so aufzubauen, dass das lukrativ für alle ist, ist auch da. Aber da muss man halt auch die Rapper wertschätzen und das, was sie machen und die Möglichkeiten, die sie an den Tisch bringen. Und nicht so tun, als ob die Rapper sich versuchen, irgendwo anzudocken.
Punkt.
Punkt.
Wir sind uns einig. Wir haben hiermit ja auch quasi sowas wie eine Taskforce gegründet, damit wir genau dieses Format quasi jetzt hier öffentlich schon mal angefangen haben. Ich würde mich als Host zur Verfügung stellen. Yannick, wie sieht's aus mit der Redaktion im Hintergrund?
Machen wir. Ja, easy.
Jalil, erster Gast. Dibo, du machst dann, weißt dann Bescheid, ne? An welcher Stelle wir wo, wie richtig kooperativ dann die Dinge noch größer machen. Also ihr seht, so entstehen die Dinge hier. So entstehen die Dinge.
Ganz easy. Ja. Ganz easy. Siehst du, Nico, jedes Mal, wenn wir uns sehen, sind wir produktiv. So muss das doch sein. Aber jedes Mal, wenn wir uns sehen, haben wir Ideen.
Kommen die Ideen raus, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, schön, wenn wir dann auch musikal, scheiß Überleitung, ich streiche. Ich wollte irgendwas mit Richtung Classic machen, aber das funktioniert nicht. Wenn wir uns einfach so, wir haben schon lange gesprochen und ich möchte eure Zeit aber nicht zu sehr strapazieren, denn ich bin mir auch ziemlich sicher, Dibos Kalender heute vollgepackt mit Meetings, das nächste steht an, da muss wieder irgendwo gesigned oder gedroppt oder mit dem Label gekämpft werden oder Kampagne geplant, Jalil, der wird, also, wenn ihr wisst, wir waren in Paris lange unterwegs, ich weiß jetzt noch mehr von dem, was Jalil den ganzen Tag macht, Leute. Unterschätzt den Kollegen nicht. Liebe Leute. Was ihr aber machen müsst. I work
in silence.
Ja, genau. Was ihr aber machen müsst, das macht jeder hier, der hier Gast ist, und das weiß. Dibo, du bist jetzt schon den nächsten Classic und Jalil, wenn du das gemacht hast, auch. Ihr müsst einen Classic mitbringen, den ihr den Leuten ans Herz legen wollt. Mhm. Wir haben einen, der ist unfickbar heute, würde ich sagen. Da kann Yannick dann gleich einen Monolog halten. Aber erstmal ihr beide, Classic der Woche. Was würdet ihr den Leuten ans Herz legen, wenn sie euch nach einem Classic fragen, den ihr mal so den Leuten vorstellen wollt?
Ich fange mal an. Ich habe Naughty by Nature mitgebracht.
Geil übrigens. Ich feiere es total. Ja. Mach du
ja
so.
Ich bin ja sozusagen Zeit meines Lebens so ein West Coast Fanatic gewesen. Und aus irgendeinem Grund, ich kann es gar nicht mehr so richtig rekonstruieren, Noah Tretch, so super akzeptiert in der West Coast. Und ich konnte den ohne schlechtes Gewissen hören und musste dann halt ganz oft, wenn ich so in mich gegangen bin, mir selbst gegenüber zugeben, dass dieses Album einfach bis heute zu den Top 10 Alben gehört, die ich je gehört habe. Und ich hatte es dann so, ich würde mal sagen, so zwischen 2010 bis so 2020 hatte ich es mal eine Zeit lang gar nicht gehört. Und dann habe ich es irgendwie auf Spotify mir mal wieder in eine Playlist gezogen. Und dann war ich so, wie krass hat der Typ eigentlich gerappt? Also ich meine, was zur Hölle ist eigentlich passiert? Der war ja einfach 25 Jahre seiner Zeit voraus. Und ich bin jetzt so, ist es wieder ein bisschen abgeflacht, aber als ich das dann wieder für mich entdeckt habe, habe ich es einfach so ultra krass gepumpt und auch auf Oldschool zu Hause die CD wieder rausgeräumt und in eine Anlage geschoben, weil der Sound dann auch mal ein bisschen anders ist als im Büro über die Bluetooth-Box und so. Also ich, keine Ahnung, was das für ein Geniestreich war. Dieses Album ist einfach grandios und ich will jetzt gar nicht irgendwie einen Hit herausheben, den ich jetzt besonders krass finde. Ich kann jedem nur empfehlen, das Album mal von vorne bis hinten durchzuhören. Und da haben wir dann zum Beispiel auch etwas, das deckt sich jetzt ein bisschen mit unserem Gespräch, da ist halt auch unfassbar viel Message drin, mit Kredibilität, mit Rap-Skills und Wahnsinn, wie weit Hip-Hop da eigentlich schon war. Und man muss es sagen, eigentlich haben wir in manchen Punkten da so ein bisschen den Zug verpasst. Da hätte man von dieser Basis aus hätte man sich viel, viel, viel schneller und viel krasser weiterentwickeln können zu einem noch viel größeren Sprachrohr, als Hip-Hop heutzutage ist. So. Also, ich bin ein großer Fan von dem Gesamtprodukt und ja, begeisterter kann ich es jetzt, glaube ich, nicht ausdrücken.
Ich finde es auch geil, dass du das genommen hast und nicht 1993. Weil da sind ja noch mehr, das ist ja noch hitlastiger.
Das ist genau, das, da sind das natürlich Chor. Mehr Hits drauf, aber als, sag ich jetzt mal, als Message-Album finde ich Naughty by Nature schon stärker. Und wie gesagt, es hatte halt diesen Moment, das ist so für mich als West Coast Fanatic, was ja total albern ist, aber wenn man jung ist, dann hat man halt so ein Spleen. Und das hat mich halt irgendwie, das war total legitim, das da in meinem Freundeskreis zu hören. Und allein das, sozusagen sich das da so ohne Widerspruch durchgesetzt hat, war ja schon ein Qualitätsmerkmal. Und jetzt, nachdem ich halt viele Jahre im Musikbusiness gearbeitet habe und dann höre ich das Album nochmal und denke mir so, also wenn mir jemand so ein Demo bringen würde, dann würde ich wirklich eine Menge Geld investieren und wirklich die Leute beknien, da irgendwie die Türen aufzumachen. Also ich denke, das wäre ein Gamechanger, wenn für mich so auch emotional, um da mal irgendwie wieder anzusetzen, so richtig Feuer zu fangen für diese Branche. Geiles Ding.
Jalil, hast du das Album auf dem Schirm, Naughty by Nature und das Album?
Ja, natürlich, okay. Natürlich.
Re-Rap, wie lange hat es gedauert, bis ihr gewusst habt, was OPP ist? The Meaning
ich
of OPP.
Wusste das. Hä? Ich wusste das schon.
Ja, stimmt. Du hast ja einen Vorsprung. Du hast ja einen scheiß Vorsprung so. Aber das, ich weiß noch ganz genau, der war ja recht jung und dann alle mitgegrölt haben, bis dann irgendeiner verstanden hat, worum es geht. Das war schon lustig. So. Aber es war auch bei Hits from the Bong und so. Oder Public Enemy Songs oder sowas. Alles. Es gab schon bestimmte Dinge, die ich durch Rap gelernt habe und nicht durch irgendjemand anderen, der es mir beigebracht hat. Findet mal, Leute, hört es euch an und findet mal raus, was OPP ist. Sehr schöner Classic. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, jetzt immer reinzuhören.
Ja, mach das.
Ist auch geil, wie die das geschafft haben.
Was meinst du?
Ich wollte sagen, ist auch geil, wie die das geschafft haben, sowas thematisch so kommerziell zu verpacken, dass du es nicht zensieren musst. Ja, weißt du, ich meine, und die ganzen Leute feiern und tanzen. Ja, yeah. Und die Leute tanzen, feiern. Ja, original. Stark.
Finde ich sehr gut. Aber es ist schon sehr, sehr gute Wahl. Kackt trotzdem gegen unseren Classic ab, aber Jalil, versuch's. Ja.
Ich habe tatsächlich ein Album mitgebracht, was, glaube ich, so gut wie jeder kennt, aber ich habe es jetzt die letzten Tage immer wieder beim Sport gehört und das ist für mich so ein Album, ich weiß nicht warum, das motiviert mich eigentlich immer wieder beim Sport und das ist von Eminem, The Eminem Show. Ich finde, das ist auch von Eminem das letzte krasse Album, wenn wir ganz ehrlich sind, wo du wirklich sagen kannst, das ist ein Klassiker. Der hat es seitdem leider nicht mehr für mich persönlich geschafft, einen richtigen Klassiker zu kreieren, hier und da mal einen coolen Song. Aber das Album ist so von Anfang bis Ende einfach, also ich finde, auch im Rap gesehen ist es für mich eins der Alben, was es geschafft hat, wirklich so einen momentanen Gefühlsstand, die Emotionen, die Geschichten, die er durchgemacht hat, die Sachen, die ihm auf dem Herzen lagen, das, was eigentlich so der Core von Rap ist, hat er eigentlich geschafft, in dem Album zu verpacken, von politischen Themen mit White America bis zu wirklich so persönlichen Sachen wie Soldier und so, die Streitereien mit seiner Frau, Sachen über sein Kind, wie schwer es ihm gerade fällt, sein Kind zu sehen, wie abgefuckt Hollywood ist, dieser ganze Trubel, dass er es geschafft hat, von von seinem 8 Mile bis nach Hollywood zu kommen, wie die Leute drauf sind, wie falsch die Welt ist, der Drogenkonsum, also alles. Der hat einfach geschafft, ein Album zu kreieren, wo seine ganze Welt und sein Momentum drin steckt. Und was vor allem, was ich auch immer finde, was ein wichtiger Faktor ist, was zeitlos ist. Also was du teils auch heute noch nehmen kannst, die Inhalte, die Thematiken und die Musik heute auch noch spielen kannst. Und vor allem auch der Sound ist einfach unfassbar gewesen. Also du kannst die Sachen bis heute hören und es ist einfach krass, von den Beats bis zu den Lyrics, bis zu der Art, wie er gerappt hat. Und ich vermisse es auch manchmal, einfach Eminem mal wieder so rappen zu hören, wie er das damals gemacht hat. So, es gibt so selten vielleicht mal ein, zwei Songs. Ich glaube, auf seinem letzten Album war ein Song, der hieß Discombobulated. Da hat er wirklich das erste Mal wieder wie damals gerappt. Dre hat auch produziert und so. Und es war das erste Mal wieder so ein Vibe, wo ich dachte, okay, jetzt haben wir wieder den alten Eminem. Aber ja, Mann, das Album ist für mich bis heute wirklich so eins der krassesten Alben und glaube ich auch einer meiner Top 10 Alben, wo ich sagen würde, ey, das hat nie für mich so den Glanz verloren und ich habe immer wieder Bock, das zu hören. Ich habe immer wieder Momente, wo ich das hören muss. So ein Soldier, wenn der beim Sport anfängt oder Till I Collapse, dann ist das was so beim Sport, das zieht mich nochmal die letzten 10 Meter mit und ich denke, ja, Mann, jetzt gebe ich nochmal Gas. Und es gibt wenig Musik, die mich heute noch so catcht und so hält.
Absolut, 100% Cosign. Ich weiß noch bei mir, das war Eminem Show, endlich mal ein Klassiker, den ich auch tatsächlich miterlebt habe. Das war das erste Album, was ich damals von meinem Dad geschenkt bekommen habe. Und ich hatte natürlich damals, ich war, als das rausgekommen ist, irgendwie ein kleiner Junge. So, ich hatte da so ganz anderen Zugang zu irgendwie, aber die Musik habe ich gefeiert. Und ich habe tatsächlich das Without Me Musikvideo gesehen und ich fand es halt einfach super entertaining, so dieses Batman-Robin-Ding und was da noch alles irgendwie drin verarbeitet ist. So, das weiß ich, das hat mich damals so gecatcht und dann natürlich im Laufe der Zeit auch, was du jetzt eben alles erzählt hast, überhaupt erst verstanden, worüber er da auch rappt eigentlich. Aber mich hat das damals so über diese Entertainment-Schiene sofort gepackt und ja, ich höre es jetzt heute nicht mehr so als ganzes Album, aber einzelne Hits dann immer schon nochmal. Ich finde insgesamt, hattest du ja eben auch schon angeschnitten, Eminem nicht ganz so gut gealtert, aber das Ding auf jeden Fall, das kann man sich heute immer noch sehr, sehr gut geben.
Hey. Was ich auch krass an Eminem finde, ist, dass der das geschafft hat, so mit Marshall Mathers LP und Eminem Show zwei Alben zu machen, die so wirklich bis heute die Debatte gibt, welches Album ist besser, wer feiert was mehr. Und die Alben sich irgendwie vom Inhalt ähneln, aber trotzdem komplett unterschiedlich sind. Also ich finde die Kunst dahinter, dass sie das geschafft haben, so thematisch zwei Alben zu machen, die eigentlich so viele gleiche Sachen verarbeiten, aber dann doch so unterschiedlich sind, das ist unfassbar. Also du kannst beide Alben back-to-back hören und du hast nicht das Gefühl, der Typ wiederholt sich jetzt die ganze Zeit oder erzählt die ganze Zeit die gleichen Geschichten, sondern das ist wirklich künstlerisch auch unfassbar auf einem wirklich extrem krassen Level, muss man ihn mal verlassen.
Safe.
Nico, warum versteckst du dich? Was willst du sagen?
Ey, Digga, ich bin immer so der Eminem-Downer. Ich habe so ein ambivalentes Verhältnis zu dem. Ich finde unbestritten krassester Rapper der letzten 2 Dekaden, brauchen wir nicht drüber zu reden. Rapper, so, alles mega. Ich finde.
Das kann man auch noch debattieren.
Aber auf jeden Fall diese Diskussion darüber immer.
Da einer.
Top einer drin, der, ja. Ja, cool. Ja, okay, von mir aus auch so, aber top drin, Level, und da brauchen wir nicht über den Impact, über alles, der Weiße und so, die Geschichte, alles. Ich finde eine mega beschissene Beat-Auswahl die ganze Karriere über. Ich bin ein absolut, weil es gibt von mir kein Eminem-Album, das ich mag. Und ich habe das hier gerade wieder durchgehört und es kriegt mich nicht, nie. Und ich
krass,
weiß,
krass.
Ja, ist total heftig. Aber ich habe sogar die letzten Sachen haben mich fast mehr gekriegt, auch wenn ich da wieder dann den Eminem höre, der verkrampft versucht, der Welt zu sagen, dass er der krasseste Rapper ist. Dann aber musikalisch auf einer besseren Basis für mich, rein subjektiv vom Geschmack her. Aber ich auch merke, dass er da versucht, einen Kampf zu kämpfen, den er gar nicht kämpfen muss. Digi, du hast das bewiesen. Du hast das 2000 irgendwann bewiesen. Fuck it, Alter, entspann dich. Mach, du bist fucking greatest. Und so Auftritt Halftime-Show gerade so mit Eminem, tu mir einen Gefallen, mach bitte keinen Kniefall mit der Faust hoch für Kaepernick. Super Bowl, Halftime-Show, wäre ganz schön. Liebe Grüße NFL, was macht er? So unfickbar, total geil. So. Aber kein Album kriegt mich. kein Album kriegen.
Aber krass, ich finde das krass, weil guck mal zum Beispiel, warum ich Eminem Show auch ein bisschen höher werte als Marshall Mathers LP, ist gerade wegen dem Beat, weil die haben es geschafft und ich kann mich noch daran erinnern, was die mit dem Sound und den Beats und den Akkorden für eine Welle ausgelöst haben, auch im Deutschrap, wo du, wenn du dir zum Beispiel alte Sachen von Azad oder weiß ich wen anhörst, so, die stark davon inspiriert sind, wo die wirklich geschafft haben, so einen eigenen Sound nochmal zu kreieren, auch beatmäßig, und einfach so, für mich war das so nochmal so der Next Level Dre, so mäßig, ey, der ist von den alten G-Funk-Sachen weg, was macht der jetzt? Diese ganzen pompösen Sounds, die dann auch 50 Cent mit In The Club und so gekriegt hat und dieses ganze Pompöse, was dann auch auf Eminem Show und so stattgefunden hat. Und ich fand, der hat einfach geschafft, nochmal auch soundtechnisch so eine ganze Gruppierung nochmal so mäßig zu unterlegen und ein ganzes Label, so, was davon alles entsprungen ist, von G-Unit, deren Sounds und so weiter und so fort. Also er und Dre, die haben dann Soundgerüst mit dem Album gemacht, wo du danach gesehen hast, okay, fuck, Alter, die haben nochmal komplett eine ganze Ära mitgenommen. Und deswegen finde ich gerade, dass du sagst, die Beats gefallen dir nicht, ist krass, weil ich finde, gerade das Album hat so den Grundstein gelegt für die ganzen G-Unit-Alben, die danach kamen und weiß ich was alles. Ich bin der Meinung, das alles hätte nicht den Sound gehabt, wenn Eminem Show nicht da gewesen wäre.
Und auch da gebe ich dir 100% Cosign. Bestimmt, du hast recht und du bist da dann auch mehr der Analytiker als ich, was diese Details angeht. Aber ich bin halt auch nie der Typ, der das, also ganz, 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 ganz selten, der das erste Album geil findet. Ich bin immer so, ich gehöre zu denen, diese, ja, okay, also im Zweifel vielleicht mit der Welle oder kurz davor oder so, ja, okay, ich kapier's. Aber nie so early, ganz, ganz selten Early Adapter. Dafür bin ich dann konsumseitig dann vielleicht auch an so solchen Sachen, von denen ich merke, okay, es knallt so. Vielleicht auch abgeturnt, weil ich kann mich noch, es war mir alles zu gängig, es war mir alles zu logisch, was da passiert. Jede Hook, jede Nummer war so, ja, ich weiß, Digga, du bist die ganze Welt damit, aber ich sitze nicht in dem Zug. Ich suche mal wieder irgendwas, wo ich Kapuze rummachen kann. Und
mach einfach Sport. Ja.
Ja, ich möchte 8 Mile, ich möchte wieder in den Keller. Und dann höre ich, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, danach erst, ne? Aber dann höre ich lieber wieder die
8 Mile war danach.
Ja, aber die Freestyles aus 8 Mile, die kann ich auswendig. Und, also die ja nicht keine Freestyles sind, aber diese Atmosphäre, das ist mein Eminem-Moment. Und den umarme ich, den halte ich fest. So, und das war's dann. Und danach gehört er der Welt. Für mich ist das ganz cool. Ja, brauche ich eine Überleitung, Yannick? Nee, mach mal. Auch eine gute Wahl. Und ich habe übrigens lustigerweise eben entdeckt, ich habe hier nebenbei Spotify aufgemacht, dass Without Me nicht der Song mit den meisten Streams von diesem Album ist.
Sondern?
Till I Collapse. Warum auch immer.
Till I Collapse, ja, habe ich mich auch. Ja, aber der Song, der ist zeitlos. Der ist auch mit der Zeit einfach, der ist so zeitlos. Also bis heute siehst du den in irgendwelchen TikToks und weiß ich was alles und irgendwelchen Videos online. Oft bei irgendwelchen Boxern, bei ihren Highlights ist der Song drin, bei irgendwelchen Fitnessvideos und so. Also der Song hat so ein krasses Momentum gekriegt mit der Zeit. Also.
Deswegen das Intro werde ich auf jeden Fall mal übernehmen, 100%. Ich werde meine TikTok-Karriere jetzt starte, werde ich auch auf Telecollabs dem Intro.
Lieber für deinen nächsten Boxkampf, Nico.
Ja, genau, oder das. So, ja. Aber auch ein netter Versuch. Und schon, also es ist eine gute Auswahl heute, aber mal gucken, wie hoch ich die Messlatte gesetzt habe für dich, Yannick. Aber jetzt kommt unser Classic der Woche.
Ja, unser Classic der Woche, der Classic der Classic sozusagen.
Und das wäre jetzt der Moment, wo ich eigentlich so, ihr müsst euch das vorstellen, ich müsste ja so eine Konfetti, so kennt ihr diese Konfetti-Rohre, ich müsste jetzt so eins haben und so, stellt euch vor, ich habe so ein Ding gemacht, jetzt so, und jetzt kommt hier Konfetti raus und jetzt erzählt Yannick, worum es geht.
Es geht um 50 Cent und sein Debütalbum Get Rich or Die Tryin'.
Das so, ist, Leute!
So.
Bei Geburtstag, deshalb.
Genau, Montag, 6. Februar ist das Ding 20 geworden. Ja, ich glaube, über das Album absoluter Klassiker, da brauchen wir jetzt gar nicht so viel erzählen.
Irgendwie. Doch, das ist dein Job.
Ja, natürlich. Aber ich meine jetzt von den Hard Facts, also die Singles In The Club, PIMP, das sind halt Hits, die kennt, glaube ich, jeder, der sich annähernd nur mal ein bisschen mit Hip-Hop auseinandergesetzt hat. Feature-Liste, Lloyd Banks, Nate Dogg, Eminem natürlich mit drauf, der auch zusammen mit Dr. Dre produziert hat. Ja, sagt alles. Ist auch insgesamt bis heute irgendwie 37 Mal Platin weltweit ausgezeichnet, 7 Mal Gold, war für einen Grammy nominiert.
37 Mal, also, wie viel?
37 Mal Platin weltweit. Also das ist ja, nicht fickbar, dieses Album. Und da weiß ich, ich habe ja eben bei der Eminem-Show erzählt, dass ich die von meinem Dad bekommen habe. Und tatsächlich, Get Rich or Die Tryin' war das erste Album, was ich mir damals wirklich von meinem eigenen Taschengeld gespart gekauft habe. Und für mich damals, das weiß ich noch ganz genau, ich habe das in der Club-Musikvideo gesehen, wie er da so iconic von der Decke hängt und auf dem Laufband ist. Und vorher mich mit dieser Hip-Hop-Welt nicht beschäftigt und 50 Cent noch niemals irgendwas gehört oder irgendwie für mich in Erscheinung getreten, dann dieses Video gesehen, dieses Album gehört und instant Superstar gewesen. Und dieses Album hat quasi dazu geführt, dass ich damals in diese Hip-Hop-Welt eingetaucht bin und ja auch irgendwie heute immer noch da drin lebe. Also für mich echt eins der wichtigsten Alben, was jemals erschienen ist.
Challenge me, ich sage one of, aber vielleicht sogar the greatest Hip-Hop-Video-Moment of all time.
Gut möglich,
ja. Der Hänge 50, ja.
Wo 50 Cent in diesem Video von der Decke hängt und so hoch. Und das, was Jalil jeden Morgen macht, wohl, oder das, was Debo jeden Morgen macht. Aber wo es auch Halftime-Show beim Super Bowl ja dann diese lustigen Witze gab, so aus 50 Cent ist wohl eher ein Dollar geworden, als er da, aber auch da hing er 20 Jahre danach nochmal von der Decke und hat sich nochmal so hoch. Also
vielleicht geil, dass er es gemacht hat.
Ja. Cosign. Mega, mega Auftritt, total geil. Aber dieser Moment damals, da werde ich, weiß ich noch ganz genau, ich habe, okay, krass, ich hatte ein bisschen das Gefühl, okay, hier, das ist irgendwie, das ist größer als nur die Mucke, die ich jetzt hier gerade sehe. Da entsteht ein neues Genre. Oder wie ging's euch?
Also, das ist so ein guter Moment, das hängt auch damit zusammen, dass er halt 50 Cent ist, ne? Ja. Also, ich sag mal, wenn sich da Talib Kweli von der Decke gehängt hätte, wärst du, sagen wir so, naja, komm.
Und Nico, da wir alle Eminem-Fans sind, war der Moment jetzt für uns auch vorhersehbar. Weißt du, was ich meine? Das ist
Schweine. Ja. Nee, aber findet ihr nicht? Komm, der Junge, 150%, du bist draußen auf dem Spielplatz, hast dich an die scheiß Stange gehängt, zack, Kopf über und hast hochgezogen.
Nein, ich sag dir ehrlich, guck mal, also ich fand das damals krass, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe damals schon 50 Cent durch die G-Unit Mixtapes und so auf dem Schirm gehabt. Ja. Also bevor der bei Eminem gesigned ist, ich weiß nämlich noch damals, ich habe das auch Rap City Interview von ihm gesehen, wo er damals dann mit so einem fetten Stack Geld hingegangen ist, der hat eine Million in der Tasche so mäßig, hat gesagt, ey, ich habe gerade meinen Deal unterschrieben und so, hier, bam. Und ich hatte den schon auf dem Schirm und habe damals die G-Unit Mixtapes gehört, wo die halt die ganzen Songs nachgemacht, beziehungsweise was sie neu interpretiert haben, Beats genommen haben. Da war ja auch einer der Ersten, der das so auf Mixtape-Ebene so revolutioniert hat, einfach Beats von anderen zu nehmen und eigene Songs draus zu machen und so mit G-Unit. Und deswegen hatte ich die ganze Zeit auf dem Schirm. Und als dann das In The Club-Ding kam, war das für mich halt so, ich habe nur gesehen, wie jemand von so einem Underground-Mixtape-Rapper zu so einem pompösen, krassen, so einer Maschinerie auf einmal war. Also für mich war der Switch eher krass zu sehen, so mäßig, ey krass, der Typ ist von dem, so, weißt du, der Rapper, der, wo man das Gefühl hat, der kann ich auch selber sein, zu einer Maschine geworden, wo man dann das Gefühl hatte, okay, Alter, da will ich unbedingt hin, das will ich auch irgendwann mal sein. Und der Switch war für mich so krass zu sehen, ja.
Hashtag Vitamin Water.
Vitamin Water, genau.
Googelt es, Leute, googelt es.
Aber der Typ war wirklich, also das Video damals auch, wo das kam, wo ich das erste Mal gesehen habe und so, es war ja schon so ein halber Film, auch mit diesem Fitness-Ding da und wie das da aufgebaut ist und dass die den da wie so eine Maschine aufgebaut haben. Ich hatte das Gefühl, dass die so, wenn ich mir das Video heute angucke, habe ich das Gefühl, dass das ganze Budget dafür draufgegangen ist und die dann irgendwie noch eine Club-Szene machen mussten, wo alle dabei sind, die auch noch relativ cool ist, so, weil die gesagt haben, okay, fuck, wir haben uns verkalkuliert, wir haben übertrieben mit dem Anfang so.
Bruder, wir müssen sparen. So, ist bei mir aber zum Beispiel ganz lustig, hier sind PIMP und auch 21 Questions und so drauf. Aber If I Can't ist mein Song.
Ja, gehe ich mit, Nico.
Ja,
gute Wahl.
Meiner ist Many Men. Many Men ist, glaube ich, für mich. Ja, der Song, auch das Video da, Alter, was die für einen Film drumherum gemacht haben. Ich glaube, da hat doch auch einer, der bei Sopranos mitgearbeitet hat, irgendwie das Drehbuch gemacht oder das Video mitgedreht und so ganz crazy. Die haben so einen ganz krassen Film um Many Men gemacht. Und das war schon ein heftiges Ding.
Auch geil. Krass. Ja. Ich finde, wir haben drei überragende Classics heute gehabt, um jetzt mal ein bisschen das Getrommel hier zu lassen. Aber ey,
die hängen alle zusammen. Weil Tretch ist für Eminem, sagt er immer wieder, eine seiner größten Inspirationen, warum er rappt. Der hat sich auch vieles von Tretch abgeguckt, von Naughty by Nature. Und 50 Cent ist abhängig von Eminem. Also wir haben so unbewusst alle drei einen Klassiker genommen, der irgendwie mit dem anderen zusammenhängt. Geil. Ohne es zu wissen, ja.
Und auch noch in der richtigen Reihenfolge präsentiert. Also
ja.
Mehr geht nicht.
Man könnte denken, hier steckt ein Konzept dahinter.
Ja, genau. Gern geschehen, das ist mein Stammtisch. Was wir auch noch haben, wenn Jalil einen neuen Song raushaut, ist der in unserer Playlist, Thank Backspin It's Friday. Wenn Debo und sein Künstlerkollektiv Sachen raushauen, sind sie bei Thank Backspin It's Friday mit in der Playlist. Denn wir wollen die Vielfalt zeigen. Machen wir jede Woche. Ist auch eigentlich eine Herzensangelegenheit, das auch so breit wie möglich aufzustellen. Deswegen sind da auch mit unter 50 Songs drin, weil wir es wirklich in die Breite geben wollen, damit ihr aber auch Straße hier und vielleicht aber auch Conscious, Boom Bap, 90er, Deep Harbor auf der anderen Seite habt und trotzdem mal mitkriegt, was so passiert. Das ist eine Aufgabe, denn die nimmt die Redaktion jede Woche an. Ich darf jede Woche 3 Songs aussuchen und heute ist dieses Mal, dann muss die Redaktion raten, welche Top 3 ich aussuche. Das führt zu hanebüchenden Dingen, dass sie der Meinung sind, nur weil ich einen grauen Bart habe, muss immer irgendwas, was wie 1900 klingt, mit in meine Liste kommen. Einen schönen Gruß an euch Redaktion da an der Stelle. Aber heute ist was passiert, was es, glaube ich, noch nie gegeben hat.
Richtig, Daniel hat alle 3 Songs richtig geraten. Also Glückwunsch an dieser Stelle.
Es war aber auch nie einfacher als jetzt, glaube ich, aufgrund der Playlist.
Ja, es stimmt. Wir mussten tatsächlich, wir hatten alle mindestens einen richtig diese Woche. Teilweise auch 2 und Daniel hat sogar 3. Ist aber dann doch das erste Mal vorgekommen. Muss man neidlos anerkennen, hat er gut gemacht.
Schönen Grüße an Daniel. Was habe ich ausgewählt?
Ausgewählt hast du Blau-Rot von Wassermann und Absilon. Genau, sorry, kurzer Hänger. Wassermann und Absilon. Es ist schon der 2. Song von den beiden und ja, relativ düsterer Sound. Und es geht um eine Nacht in Berlin. Die beiden machen sich auf den Weg von Moabit nach Kreuzberg. Und da können wir den beiden zuhören.
Ich finde es eine gute Nummer. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, macht's gerne, ansonsten gehen wir durch. Ne? Also spreit rein, wenn ihr was dazu zu sagen habt, ansonsten machen wir den nächsten.
Ich habe nichts dazu zu sagen. Ich habe noch 2 Minuten bis zu meinem nächsten Termin, deshalb kann sein, dass ich dann irgendwann einfach aufhören.
dann schnell. 2. Song, Open von Credibil. Er erzählt uns was von seinen Träumen, seine Höhen, seine Tiefen. Ein Credibil-Song, wie man ihn kennt, würde ich sagen, steckt wie immer sehr, sehr viel drin und textlich auch wieder sehr stark von ihm.
Sehr schöne Nummer. Schöne Grüße an Credibil.
Liebe Grüße auch an dieser Stelle. Yes, liebe Grüße.
Mach weiter, Bruder.
Und letzter Song aus Hamburg, 8-4 mit den 100 Bars 2023. Also der nächste Teil in Anführungsstrichen seiner 100 Bars-Serie. Und ja, ist so ein schöner Statement-Song. Er haut da ein paar Ansagen raus an die Szene. Erzählt uns nochmal, wie geil er als Typ eigentlich ist. auf einem, wie ich finde, sehr, sehr nice Beat. Also den habe ich sofort gefeiert beim ersten Mal hören schon. Auch ein sehr schönes Ding zum Abschluss.
Daily Struggle, liebe Grüße an den echten Achti. Das ist die Auswahl. Und da wir schnell machen müssen, da Debo jetzt rausgeht, sage ich schnell Dankeschön an euch beide, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Runde. Und vor allem der XXXL-Folge, die war sehr, sehr lang. Aber danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, denn sie hat sehr viel Spaß gemacht.
Nice. Uns auch. Vielen, 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 vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Wir sehen, hören uns wieder an anderen Stellen, ihr beiden. Yannick, wir nächste Woche. Dann heißt es wieder Backspin Stammtisch. Powered by O2. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Peace.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.